Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 20. Heute mit Marc.
Aloha.
Aloha, hey. Pleidi.
Hallo Welt.
Felix.
Hier ist er heiß.
Deswegen hast du so einen komischen Ventilator.
Ja, deswegen habe ich auch meinen USB-Ventilator.
Und meiner Anna, ich bin auch wieder da. Ich bin Ingo. Und der Marc, du, sag mal, wie bist du denn hier wieder gelandet?
Mit einem Flugzeug.
Aber ohne Computer.
Der kommt nach. Und mit Verspätung.
Kann ja mal passieren.
Die 4,5 Stunden.
Ist ja quasi nichts.
Ist ja nicht so, als hätte ich auf einem Punkt stehen müssen die ganze Zeit. Ach Moment, doch. Aber dazu später.
Dazu später mehr. Ja, du bist wieder da. Wie war's?
Ja, war gut. Klimatisiert.
Da drüben ist die ganze Welt klimatisiert.
Ja, ist doch schön. Egal, wo du hingehst, 20 Grad.
Ist auch kalt.
Gewöhnt sich dran.
Aber so 22 Grad könnten sie auch machen irgendwie.
Manchmal auch. Manchmal auch.
Echt? Aber das ist schon echt heiß.
Also. Je nachdem, in was für einem Etablissement du dich rumtreibst.
Und wie viel Gramm hast du zugenommen, Kilogramm?
3 weg. Keine Ahnung, ich habe abgenommen, irgendwas komisch.
Dann kann irgendwas nicht richtig gewesen sein.
Vielleicht doch, hast du irgendwie Knochen abgebaut oder so.
wahrscheinlich nicht. Genau, wegen der ganzen Diät-Cola, da ist doch irgendwie Aspartam drin oder so. Und das greift doch Knochen an.
Auf jeden Fall.
Total gut.
Aber wenn total du nur praktisch. Pizza isst und Cola trinkst, musst du doch eigentlich zunehmen.
Nicht, wenn du sehr viel dich bewegst.
Ach so, dazu auch später mehr. Ne? Da hast du so ein kleines Gerät.
Ach so, ja, der auch.
Ja, gut. Okay, aber fangen wir an mit der Kategorie der Woche.
Gott sei Dank.
Die Errungenschaft der Woche haben wir es genannt.
Habe ich sie heute einfach mal ganz dreist genannt, weil da war irgendwas Doofes.
Ja, egal. Errungenschaft der Woche. Der Herr Hicks hat was gefunden. Also nee, der hat es eigentlich nur postuliert und die Leute im CERN haben es vielleicht gefunden. Das Higgs-Teilchen.
Mhm. Genau.
Genau. Okay. Was ist das? Was kann das?
Was ist das?
Das Higgs-Teilchen ist so, also ich glaube, ich erzähle jetzt einfach nichts, weil alles, was ich sage, ist wahrscheinlich falsch.
Erzähl es aber auf jeden Fall besser als wir.
Ich bin aber kein Physiker.
Und herzlichen Glückwunsch.
Glaube ich, auch nicht so richtig.
Ich glaube, ein Freund vom Gravitron. Na?
Ein bisschen.
Vielleicht ist deine Modermasse?
Ja, also er tut es.
Problem gelöst. Six-Teilchen.
Ja, also verleiht eure Mitternmasse. So wie ich das verstanden habe, gibt es ja Teilchen, die haben Masse und Teilchen, die haben keine Masse. Also zum Beispiel Quarks haben Masse, aber zum Beispiel ein Photon hat keine Masse. Und das ist jetzt, glaube ich, so, dass dass es eine Theorie gibt, die von diesem Herr Peter Higgs mal entworfen wurde.
In den 60ern irgendwann?
Ja, und der hat quasi gesagt, dass Teilchen Masse haben, weil sie in irgendeiner Art und Weise mit einem Feld interagieren, was ihnen Masse gibt. Und das wurde dann quasi nach diesem Peter Higgs benannt, nämlich das Higgs-Field. Und dieses Teilchen, was quasi was überträgt denn das eigentlich? Die Kraft dieses Feldes oder dieses Feld besteht aus diesem Teil? Ich habe doch keine Ahnung.
Erzähl einfach weiter.
Auf jeden Fall soll dieses
Teilchen. Reich dich einfach weiter rein.
Genau. Auf jeden Fall soll dieses Teilchen, was dann halt anderen Teilchen Masse gibt, jetzt gefunden worden sein.
Es war im LHC.
Im LHC.
Yeah. Genau. In zwei unterschiedlichen Experimenten ist jetzt so ein Teilchen aufgetaucht, was die Klassifikation haben könnte. Also es muss halt eine bestimmte Masse haben, es muss so und so schwer sein. Und sie haben jetzt was gefunden, was das in der Nähe sein könnte. Und jetzt muss man halt mal gucken, ob sie mit langem Hin- und Herrechnen und Überprüfen dann auch zu dem Ergebnis kommen, dass es das tatsächlich ist.
Ja. Es könnte auch ein Cousin vom Higgs-Teilchen gewesen sein, was irgendwas anderes tut.
Genau, ja. Dann müssten man noch
Wer
weiter...
Wer ist dann die dann Mutter?
Tja.
Die Mutter vom Higgs-Teilchen.
Sie ist die Mutter. Dann müssten sie halt noch weitersuchen, ne?
Ja, das machen sie ja grundsätzlich jetzt erstmal, oder?
Ja, ich meine, die haben ja nicht den LHC gebaut und sind jetzt damit fertig. Ich meine,
schade.
Die größte Maschine seit jeher eigentlich... Also die,
das war doch das, dass schwarze Löcher existieren könnten und auftun und die Erde
verschwinden.
Es kann tatsächlich passieren, dass schwarze Löcher entstehen, aber die verschwinden halt auch gleich wieder, weil die halt so winzig klein sind.
Baby
schwarze Löcher.
Süß.
Ja.
Und warum heißt es das Gottpartikel?
Weil das hat jemand mal, ein anderer Physiker, irgendwie mal geschrieben.
Ich wollte ja sagen, das Higgs-Boson ist einfach der blödeste Name für irgendwas, was du dir ausdenken kannst. Higgs klingt wie die Hinterwelt der Higgs, aber mit CK dann halt. Aber Boson klingt irgendwie so wie Moron, nur eins weiter. Higgs-Boson klingt irgendwie wie so ein Kerl, der vom Land in die Stadt kommt.
Ja,
ein bisschen. Mehr habe ich dazu ja nicht da zu sagen. Ne?
Das ist ja gut.
Ja. In Deutsch klingt das nicht so.
Tja,
wollte ich jetzt einfach mal sagen.
Higgs-Teilchen. Hm. Aber Higgs-Teilchen klingt trotzdem noch
gut. Aber es ist ein Teilchen ohne Quark.
ohne Quark.
Ja.
Ja, genau. Dieses Gottesteilchen, das hat irgendein anderer Physiker mal irgendwie in.
So aber warum sollte es das sein? Weil das keine Gott Ahnung. Widerlegt oder so?
Nein, nee. Es hätte eher Goddamn-Teilchen heißen sollen.
Ja. Ah. Verdammt.
Und der Verlag meinte irgendwie, nee, lieber. Ah, lass mal das dann in der Mitte weg. Ah, ja, oder sowas ähnliches. Nee, aber man könnte natürlich sagen, es ist, weil es ja zurzeit die Grundlage unserer Teilchenphysik ist und deswegen die Suche danach schon wichtig ist, weil wenn das nicht so stimmt, dann stimmt die ganze Teilchenphysik ja nicht.
Das komplette Standardmodell der Partikelphysik basiert ja darauf, dass es sowas gibt und das ist ja alles schon mit reingerechnet.
Ja. Wenn es das jetzt nicht gibt, dann bricht da schon eine ganze Menge zusammen und man müsste sich was anderes überlegen.
Das ist immer eine traurige Geschichte. Auf der anderen Seite wäre es dann auch interessant, weil man wieder von Anfang an anfangen könnte und irgendwie.
Kann man auch so.
Kann man auch so, aber wenn man keine Ergebnisse. Ja, aber wenn man keine Ergebnisse hat, die aktuelle Theorie widerlegen, dann hat man ja auch keinen Grund, von Anfang an zu fangen.
Doch, kannst du auch einfach so machen.
Einfach so, weil es geht.
Ja. Was meinst du, wie oft Software schon neu geschrieben wurde, einfach weil es geht?
Ja. Ja, aber bei Software ist es dann Not Invented Here Syndrome. Aber hey.
Das kann man bei Physik auch machen, oder?
Genau, ich habe dieses Teilchen nicht erfunden, ich mache ein neues.
Bäh! Ich nenn's das.
Ja.
Big Sposer.
Hacksbison.
Genau, das Hack.
Bison-Hack.
Das Hack-Bison.
Ich hätte gerne Bison-Hack, 2 Kilo. Okay, nächstes würde ich sagen, weil wir haben alle gar keine Ahnung von irgendwas.
Ja, schade eigentlich.
Also, wir sind
weil ich glaube, das ist super gut.
Lass,
und
lass mal zu was gehen, wo wir auch keine Ahnung haben.
Wir sollten mal einen Physiker einladen. Genau, oder so. Lass mal was über was anderes reden, wo wir auch keine Ahnung haben.
Ich glaube, von ACTA hat Ingo Ahnung.
Ingo ist der ACTA-Ingo.
ACTA ist doch jetzt ACTA.
Er hat ACTA gelegt worden.
Ja, total toll, oder?
Ein Brüller jagt den nächsten. Im EU-Parlament dieses Mal.
Genau.
Hatten die wirklich so Schilder? Ich habe das war gespielt, oder? Ich denke schon, aber ich weiß nicht.
Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber es ist mit großer Mehrheit abgelehnt worden im EU-Parlament. Ich meine, es hatte sich ja abgezeichnet, nachdem mehrere Ausschüsse davor schon dagegen gestimmt haben. Ja, das ist doch mal ein großer Sieg, also vor allem abgelehnt von der Internet-Community war der Teil, dass es zu Beschränkungen kommen kann, so Three Strikes Law und solche Sachen, und man dann eine Menge hineininterpretieren kann. Und natürlich kurz nachdem das erstmal abgelehnt worden ist, damit ist der Vertrag ja eigentlich hinfällig, weil egal ob die USA und die anderen 3, 4, 5 Staaten, die da noch sind, das jetzt unterzeichnen, bringt ja so nichts. Aber es steht eigentlich schon fest, dass es ein anderes Abkommen geben wird. So die ersten Stimmen sagen jetzt auch schon, ja, wir sollten jetzt zumindest die in Anführungsstrichen sinnvollen Teile retten. Also das ist trotz dieses Erfolges, also da können sich alle, die da mitgemacht haben, die EU und die Parlamentarier da umgestimmt haben und denen nochmal das alles richtig erklärt haben, auf die Schulter klopfen, ja. Also wenn ihr jetzt zuhört und da euren Abgeordneten angerufen habt und irgendwie mitgeholfen habt, also vielen, vielen Dank von meiner Stelle jetzt hier aus nochmal. Aber das heißt nicht, dass es jetzt vorbei ist, weil die kommen wieder um die Ecke damit.
Ja.
Und die werden später, auch wieder, das fängt jetzt gleich direkt an.
Okay.
Und wir müssen halt einfach aufpassen, dass Systems mal ein bisschen transparenter machen und nicht nur auf die Content soll ich jetzt Mafia sagen oder sage ich nur Lobby? Ich
sage einfach Industrie. Das hört sich böse an als Lobby.
Vielleicht. Industriekomplex.
Der Industriekomplex.
Komplex. So komplex sind die.
Okay. Also die werden auch wieder versuchen, da Sachen reinzuschreiben, die nicht im Sinne der Verbraucher sind. Und von daher müssen wir da einfach aufpassen, dass das, naja, also dass die Sachen ausgewogen sind. Ja, ich meine, klar haben Urheber auch Interessen, aber und die sollen auch geschützt werden, aber irgendwo muss man ja auch ein Schlussstrich ziehen. Hier wird der Schlussstrich gezogen. Ja.
Das war jetzt aber nicht aus dem Zweiten Weltkrieg oder so.
Nee.
War sehr gut.
Kennst einfach nicht Star Trek genug.
Nee.
Hat Picard gesagt.
Aber auf in Deutsch schon, oder?
Ach was.
Sag ich was. Alles klar. Ja. Wir haben auch noch zwei lustige Bilder verlinkt, beziehungsweise der Marc hat es gemacht.
Richtig. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie geshoppt die sind, aber sieht eigentlich fast ungeshoppt aus. Keine Ahnung. Polen mit Guy Fawkes Mask und andere mit irgendwie Hello Democracy, Goodbye ACTA.
Masken.
Ja. Weiß nicht, ob man es in den Pixeln sehen kann.
Was, Pixel?
Achso, ja. Tote der Woche.
Wer ist denn tot? Achso, eine Schildkröte, ne?
Lonesome George.
Genau. Die Kiltschröte.
Die Kiltschröte? Ja, das hat der DVN 87 uns irgendwie geschickt. Er hat gemeint, das Tote der Woche.
Es kam auch im Tote der Woche Feed tatsächlich.
Echt, siehste?
Es wurde auch von Tech-Feeds aufgenommen. Ja, so wichtig ist der
Lonesome George. Die World Wrestling Federation gibt bekannt,
dass George tot ist.
Genau,
George
ist. Vierte Riesenkrötenschild-Unterart auf Galapagos.
Es war eine Chelonoides nigra SSP Abingdoni.
SSP ist aber jetzt keine Abkürzung.
Was ist denn SSP? Special
Super Performance. aber ja. Also bis 100 Jahre ist es geworden.
Subspezies vielleicht. Subspezies? Könnte doch sein, oder?
Super Subspezies.
Aber es ist schon krass, dass es nur auf Galapagos oder vor allem dort so diese riesen Schildkröten noch gibt.
Ja, das passiert halt, wenn dein Land, ist übrigens Subspezies, wenn dein Land irgendwie vom Festland abbricht, irgendwo aufs Meer treibt und du keine natürlichen Feinde hast.
Dann wirst du halt groß und alt.
Richtig, ne? Deswegen also ist auch erklärtes Ziel der Evolution, alles, was auf Galapagos lebt, auszurotten.
Da gibt's grundsätzlich alles auszurotten. Richtig,
alle Vögel, die nicht wegfliegen, wenn Menschen oder Hunde kommen, einfach alle weg. Das ist sicher traurig, aber ich denke auch normal, wenn das ist irgendwie eine Insel mitten auf dem Meer, wo niemals jemand war. Und jetzt kommen halt Leute hin und dann sterben Sachen.
Ja, wäre doch gut, wenn wir weiterhin die Insel in Ruhe lassen. Dann
warum?
Können wir da in ein paar Jahrhunderten mal gucken, was dann da noch lebt.
Dann können wir sie da umbringen.
Ich glaube, bis dahin können wir es einfach simulieren. Und dann ist es ja vollkommen
egal. Wir können die Kiltröte auch nehmen und irgendwie einen Reinraum einsperren. Bei Intel.
Nee, wir können.
Das wäre doch mal was. Die ganzen Tiere von Galapagos nehmen und in Reinräume von Intel CPU-Fabriken einsperren.
Du nimmst quasi einen Snapshot. Das ist
nichts passiert.
Du nimmst einen Snapshot von Galapagos jetzt irgendwie.
ZFS wahrscheinlich?
Nee.
Nicht?
Das dauert zu lang. Wir brauchen noch was anderes. Jedenfalls, du nimmst einen kompletten Snapshot und dann machst du einfach Simulationen, wie es aussieht in 100 Jahren, was da für Spezies entwickelt wurden.
Ja, wie nervig die Spezies bis dahin eigentlich geworden sind.
Ja, und wie groß
ich weiß nicht, Schildkröten ist jetzt keine besonders nervige Spezies. Ich meine, die machen noch nichts.
Sind halt auch sehr langsam.
Die sind so alt und faltig. Ich will die
nur
Junge aussehen und mit Elan. Nicht immer so langsam.
Elan-Schildkröten.
Ja, richtig.
Aber hier in die unendliche Geschichte war doch die Schildkröte. Auch wichtig?
Die hat mich auch genervt.
die hatte doch diesen...
Du hast was gegen
Schild. Die erste alte Morna?
Ja, doch. Murnau? Nee, Murnau war eine Insel.
Du hast schon was gegen Schildkröten, oder? Dabei sind die so... Die sieht so nett aus. Sieht so aus wie so eine nette alte Dame einfach.
Ja, aber es war ein Herr.
Eben.
Oder?
Ja, George wird wahrscheinlich ein Herr gewesen. Aber es sieht aus wie eine nette alte Dame.
Aber ist ja auch ein Problem, wenn man keine Frauen mehr hat, dann ist es echt... Einfach.
Ich glaube, wenn man auch schon so alt ist, das ist doppelt ein
Problem. Der hat gar keine Lust mehr auf Frauen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Wenn es welche gegeben hätte, hätte er auch keine Lust gehabt. Können Richtig. Wir uns jetzt immer noch einreden.
Sehr gut. Aber es gibt ja nicht nur Sachen, die gestorben sind, sondern auch Sachen, die wiedergeboren wurden, werden, tun, können.
Sind.
Die Untoten der Woche.
Die Untoten, ja.
Ja. Wer hat denn da Flydie?
Flydie jetzt erzählt.
Das Hinterteil von SourceForge.
Flydie sucht noch nach Murna.
Was?
Na, ich dachte, du suchst nach der Schildkröte.
Ja, ich habe gerade nach der Schildkröte gesucht.
Und hast du sie gefunden?
Nein.
Oh.
Aber,
sagt.
Genau, der Backend.
Morla.
Morla.
Ah. Die alte Morla.
Ja, Untote der Woche. Das Backend von SourceForge ist als Apache-Projekt in die ewigen Apache-Gründe übergeben worden.
Ist eigentlich traurig. Aber hat es auch verdient.
Das heißt, eigentlich sind sie auch tot.
Tot.
Eigentlich direkt begraben, also noch lebend begraben, weil SourceForge so gibt es ja auch noch.
Ja. Aber ist jetzt gar nicht so furchtbar, weil ist irgendwie in Python geschrieben und benutzt irgendwie MongoDB und Apache Solr und RabbitMQ und so. Das ist schon eigentlich moderner Scheiß, aber sieht halt immer noch hässlich aus.
Ja gut, wenn du deine Daten hast, dann benutzt du halt MongoDB. Das ist halt, passiert halt so.
Ja, und ist jetzt irgendwie als Allura freigegeben worden.
Allura?
Gott, die denken sich auch immer im Namen aus.
Aber Apache was ist jetzt, Allura.
Ist das jetzt Incubator oder
Nee, sind Incubator ist es wahrscheinlich nicht mehr.
Oder sind die schon?
Das ist ewige Jagdgründe hatten wir doch, oder? wie heißt das?
Also ist jetzt erstmal als Open Source unter Apache 2.0 Lizenz rausgegeben worden.
Es ist doch Incubator.
Ist sogar schon seit 2011 freigegeben.
Entschuldigung.
Genau. Und ist Incubator.
Ja. Incubator bedeutet denn nur, dass sie die Wege des Apache-Projekts kennenlernen, wie man da, wer da Verantwortung hat für
was. Ich hab gedacht, die nehmen die speziell unter ihre Fittiche, weil die noch so frisch
sind. Incubator ist, die werden vom Zelt angebunden.
Richtig, die werden gepaddelt, ein bisschen mit kaltem Wasser abgespritzt und dann machen sie so eine Mutprobe im Keller.
Ja, genau. Und wenn sie 2 Jahre lang aushalten, dann lässt man sie vielleicht ins Zelt. Ja.
Richtig.
Ja.
Und da dürfen sie dann die Kamele treiben.
Richtig. Was, Kamele reiben?
Mit Kamelen, was?
Voll. Fui einfach. Ja.
Genau. Ja. Also kann man sich vielleicht mal angucken, ist jetzt irgendwie eher so tot, glaube ich mal. Oder?
Wieso sollte es tot sein? Erstmal.
Weiß nicht, ist SourceForge und ist irgendwie Apache.
Sie haben sich selbst quasi auf sich selbst gehostet. Was ich ziemlich cool finde eigentlich.
Sie hosten sich selber.
Ja, SourceForge hat sich so selbst gehostet quasi.
Bootstrapping und so.
Ja, ich meine, wenn man ja die Infrastruktur schon hat, kann man sie auch direkt verwenden.
Ja, kann man ruhig mal.
Aber ich finde, wenn man sich das so anguckt, die Screenshots sehen schon, na gut, die sehen halt nach dem Ding aus.
Irgendwie. Sieht nach Software.
Aber es sieht irgendwie anders aus, wenn man sich das mal so anschaut. Guck dir das mal an. Das sieht nicht aus wie das, was hier so kribbelig alt aussieht.
Nicht kribbelig alt.
Nicht kribbelig, aber auch nicht kribbelig neu. Nicht gut neu.
Ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so schlecht.
Na gut, also ihr könnt euch das ja mal angucken, wenn euch das interessiert. Also der Backend-Code von
Es hat schon 2 Daumen runter bekommen.
Naja, ja. Weiß ich auch nicht, ob man das noch haben will. Dann SVN lebt auch weiter. GitHub lässt sich irgendwie mit SVN-Sachen steuern. Da gab es nur einen Blog-Eintrag und ich habe gedacht, das ist irgendwie neu. Ja, aber
die haben nur den Workflow nochmal erklärt und darauf hingewiesen, dass es geht seit 2010.
Ja, also geht schon eine Weile, okay, meinetwegen, aber trotzdem SVN, GitHub.
Ja, war halt mal ein April-Scherz und dann haben wir gedacht, oh, das implementieren wir doch mal.
Das ist ganz praktisch. Ja. Gerade
das heißt, ich kann jetzt mit SVN Kommandos auf GitHub zugreifen.
Ja. Du kannst dein Zeug auschecken, du kannst einchecken.
Abwärtskompatibilität. Viele haben zum Beispiel noch Build-Systeme, die komplett auf Subversion ausgerichtet sind und quasi irgendwie mit Git gerade noch nicht klarkommen oder es wäre ein super Aufwand, das zu portieren. Kann man halt auch sagen, okay.
Neues Build-System direkt.
Ja, oder man kann halt auch sagen, keine Ahnung, die Entwickler können mal mit dem modernen Scheiß, mit GitHub und mit Git und so arbeiten, aber man kann die Build-Systeme trotzdem im Hintergrund noch mit Subversion mal für eine Weile weiterlaufen lassen, weil das tut ja dann weniger weh, als wenn die Entwickler weiter mit Subversion arbeiten müssten.
Okay. Also heißt, SVN lebt auch noch, sieht auch noch so ein bisschen vor sich hin.
Ja, kann man ruhig noch.
Ist halt Legacy, aber ja,
geht schon.
Muss man halt auch irgendwie supporten wahrscheinlich. Also ich glaube, bei GitHub ist es halt auch so, die wollen ja mittlerweile immer mal ein bisschen mehr in diese Businesswelt vordringen und haben ja da auch ihre Enterprise Appliance und
Firewall Instance oder wie ist es denn? Ich glaube FI.
Nennt es Firewall Instance? Also auf jeden Fall kann man sich bei denen auch Lizenzen für eine Installation im eigenen Intranet holen oder kann sich da eine komplette Appliance von denen ins eigene Netz stellen, wenn man das nicht im Internet gehostet haben will. Und ich glaube, das ist halt auch von daher, dass man dann halt bei vielen Firmen noch irgendwie Subversion supporten muss, damit die das überhaupt einsetzen können, weil irgendwas braucht immer Subversion.
Klar. Als nächstes kommt dann direkt ClearCase-Support. Mit allen Features.
Alle Features. Moment, ClearCase war dieses Microsoft-Ding, oder?
ClearCase war dieses Microsoft-Ding von den 80ern.
Gott.
Und das Ding ist einfach das gigantischste Monster, was man sich so vorstellen kann.
Es gibt ja noch einen Legacy-Mode, der dann immer .new, .new working, .new working 2.
Ja, ja.
Kein Numenend, exakt in diese Reihenfolge. Oh, 5 Versionen und danach muss es passen.
Ja, danach wird sie gepaddelt.
Das kommt direkt als nächstes.
Paddeln?
Paddeln.
Paddeln, bestimmt. Okay, wer wurde gepaddelt?
Hasen.
Hasen paddeln.
Ja, Hasen paddeln, ohne die Lungen zu verwenden.
Das klingt aber jetzt eigentlich gar nicht so.
Für 15 Minuten ohne ein einziges Mal zu atmen.
Wurde das kann Guybrush Threepwood auch.
Nee, plus 10 kann er.
Echt, kann er nur 10?
Ja, nur 10. Jedenfalls,
und dann muss er das Idol sowieso noch
jedenfalls einstecken. Ja, die Sache ist ja, Guybrush Threepwood wurde auch nicht mit Mikropartikeln in das Blut gespritzt. Deswegen hat er das Ding geschafft.
Ja, doch. Ja, das Problem bisher war, dass die halt versucht haben, Sauerstoff ins Blut reinzutun, aber das Blöde ist, wenn die Dinger zu groß sind, dann blobbeln die sich so zusammen und dann stirbst du.
Und ja, dann platzt halt, das sammelt sich dann halt irgendwann im Herz und in irgendwelchen
Gefäßverengungen und so zusammen und das ist ungut. Ja. Und es gibt jetzt Mikropartikel und dann kann man das injizieren und dann muss man gar nicht atmen, weil atmen nervt ja auch.
Diese Mikropartikel.
Das ist bestimmt der nächste tolle Doping-Fall, oder?
Ich meine, aber sowas gab es doch schon mal. Also das wurde doch schon mal in zum Beispiel The Abyss gezeigt, wo dann halt so Flüssigkeit eingeatmet wurde. Und das gab es ja wirklich, dass man dann irgendwie so stark sauerstoffhaltige Flüssigkeit in die Lungen aufnimmt, aber das jetzt halt direkt ins Blut.
Genau, das ist quasi, was du dir direkt spritzen kannst, um dann super hart auszurasten.
Ja.
Und
Ich bin sicher, der Hase hat es dann auch direkt gemacht.
Ich meine, komm, du musst dir keine Zeit, zum Beispiel Schwimmer, du musst irgendwie super schwimmen und dann kannst du die ganze Zeit irgendwie unter Wasser, im Idealfall so mit niedrigstem Wasserwiderstand schwimmen und musst keine Luft mehr holen. Und dann kostet dir bloß Zeit.
Klar.
Irgendwie gibt es da komplette Unterwasserrennen.
Genau, die nächste Dopingart.
Das wäre ganz schön. 15 Minuten geht auf jeden Fall.
Aber lass mal über Sachen reden, von denen wir Ahnung haben.
Ja, hattet ihr letztens auch dieses Problem mit dieser Zeitumstellung?
Ich habe keinen alten Computer.
Ich kenne Leute, die mich fliegen wollen, die haben alte Computer. Computer.
Also, was passiert ist, ist ja vor 5 Tagen.
Das war am Wochenende.
30. Juni. Ja. Bei uns dann wahrscheinlich am 1. Juli. Am 1. Juli 1:59:60, ne?
Oder 0:59:60. Ich glaube, also das war um 6. Aber
hier steht 0:59:60, also auf der Leap Second Wikipedia Page.
Genau, also 6 in USA, 1 Uhr morgens, auf 1 Uhr morgens in Deutschland.
Ja. Also war nach Greenwich Mean Time.
Ja.
Ja.
Was auch immer.
Ja.
Wir sind
GMT. Wir sind GMT plus 1.
Interessiert ja keiner.
Gerade.
Oder nee, sagen
wir es. Nee, gerade ist immer GMT plus 2. Genau. Tatsächlich.
Ja. Dann sag ich doch, dann muss es von 1 auf 2 gewesen sein.
Oder so.
Nee, von 1 auf 2. Jedenfalls haben die, weil die Erde sich ja so ein bisschen ungleichmäßig schnell dreht, müssen wir ab und zu mal so eine Sekunde einfügen.
Richtig. Und
wer sagt, wann die passiert? Das kann man rausrechnen, oder?
Die internationale Zeitorganisation.
Nee, das kann man nicht rausrechnen, weil ja sich die Erde ja
Die International Earth Rotation and Reference System Service, IERS.
Das ist unregelmäßig, wird da mal so eine Schaltsekunde eingefügt und das wird irgendwie ein halbes Jahr vorher bestimmt, wann das geschieht. Mhm. Oder beziehungsweise ein halbes Jahr vorher muss das feststehen, dass man das schon richtig planen kann und so Geschichten.
Mhm. Genau, das passiert auch relativ häufig. Also ich hätte auch nicht gedacht, 2008 das letzte Mal, davor 2005.
Aber da ging nicht so viel kaputt, oder? Gab es nicht so viele Computer?
Ja, oder
es gab wahrscheinlich schon weniger Computer als heute, aber es gab. Ist wahrscheinlich schon
aber die Computer waren ja potenziell erstmal beschissener, weil die ja nicht so viel Zeit zum Reifen hatten.
Oder? Ja, wahrscheinlich war das NTP damals noch nicht so gut.
Ah ja, das kann sein. Ja,
oder es gab weniger Java. Man weiß es
nicht. Wir können mal darüber reden, warum überhaupt irgendwas passiert.
Ja, es gab wohl so ein paar Linux-Server, die da irgendwie Probleme hatten, oder?
Mhm. Ja. Einer zum Beispiel war so ein lustiger Kernel-Bug. Der Linux-Kernel printet nämlich einfach so ganz knallhart aus, wenn da so eine Sekunde, so eine Schaltsekunde eingefügt wird. Und da gab es ein Problem, dass irgendwie der Interrupt, der das Ganze irgendwie auslöst, einen X-Time-Lock hält.
Mhm, genau, ein Mutex hält er.
Genau, und das klappt dann irgendwie nicht so ganz, dass die da zusammen, der eine hält den Mutex, der andere will ihn haben und dann kackt in der Sekunde irgendwie alles ab, wenn du
obwohl
so
einen alten Kernel hast. Obwohl man ja Mutexe dafür hat, dass der andere dann quasi wartet, bis der Mutex freigegeben ist und dann direkt weitermacht, oder?
Also Mutex ist ja ein Mutual Exclusive Lock.
Ja, genau.
Was halt quasi dafür zu sorgen hat, dass zwei Prozesse nicht gleichzeitig.
Ja, das ist doch voll bescheuert, wenn es dann überhaupt abstürzt.
Ich habe übrigens auch eine Theorie, warum das davor nicht so zu großen Problemen gekommen ist. Davor gab es weniger Computer mit mehreren Prozessoren und dadurch sind weniger Sachen tatsächlich parallel ausgeführt worden. Wahrscheinlich. Also da hattest du ja nur quasi Parallelität, aber es ist alles sequenziell auf einer CPU.
Ich verstehe aber das
Problem. Ich meine auch, wenn du nicht 23:59:60 brauchst, sondern diese Sekunde irgendwann aufholst, dann ist es ja auch völlig egal.
Ja.
Also ich meine, wenn du von 24 auf 25 springst, irgendwann mal, wenn du eine NTP-Abfrage machst, juckt es ja auch keinen.
Es gibt, glaube ich, auch eine irgendeine Option in deinem NTP-Client, die du setzen kannst, dass du so kleine Zeitabweichungen langsam ausgleicht über die Zeit und nicht auf einen Schlag. Fällt spontan nicht mehr ein.
Ja, das ist ja
so ähnlich hat es ja auch Google gemacht. Also Google hat den NTP bei sich irgendwie so umgeschrieben, dass sie diese eine Sekunde auf den ganzen Tag verteilen.
Und sie genau. So ein bisschen und dann sieht es halt aus wie NTP, der die Zeit halt anständig zurückzieht.
Und dann gibt es halt diese eine komische Sekunde, die ja das Problem macht. Also je nachdem 0 Uhr oder 1 Uhr 59, 60, ja, was ja einfach, wo man sonst nicht sieht,
ja
nicht. Und das war genau das Problem, dass diese eine Sekunde an der Stelle das Problem macht.
Ja, auf jeden Fall gab es da dann den K-Soft-IRQD, der irgendwie auf 99% CPU hoch ist, wenn dein Kernel das durchgehalten hat. Dann gab es Java, der einfach auch sich gedacht hat, ich dreh mal hohl. Und dann haben eben all deine Server irgendwie eine Load von 25 und das freut dann doch auch eigentlich gar nicht.
Das ist halt schon viel. Ja.
Das ist ein bisschen, muss man mal aufpassen.
Ja. Jedenfalls eigentlich schon ganz schön bescheuert, dass sowas überhaupt passieren kann.
Richtig.
Aber ja gut, das ist Software und Software ist ja eh immer kaputt.
Ja, aber es hat dann auch teilweise bei verschiedenen Firmen doch recht lang gedauert, um sowas zu beheben.
Tja, wo wir ja später noch zu kommen.
Man sieht auch schön, es gibt ja von Hetzner, hat man in den Shownotes verlinkt, so einen Graph, wie die Stromauslastung denn so ist. Und in dem Moment, als dieses Ding halt zuschlägt und alle Java-Server durchdrehen, siehst du halt echt so einen Sprung direkt nach oben, wie auf einmal alle Server irgendwie, keine Ahnung, 100 Watt mehr ziehen.
Das war, glaube ich, irgendwie, was waren das, ein Megawatt oder so allein bei Hetzner?
Irgendwie so Rauchsumme, ja.
Das ist einfach so traurig.
Das ist schon harte Verschwendung eigentlich.
Ja,
dann noch lieber Klimaanlagen.
Die haben, ja, total gut.
Das haben die da auch.
Ja, ja, natürlich, aber mehr.
Super gigantische Klimaanlagen.
Ich meine, für einen Megawatt, da kannst du echt mal viel Eis machen.
Ja. Ein Megawatt, was du dann auch wieder zurückkühlen musst quasi. Mhm.
Ja, und genau, das ist ja noch doppelt. Du musst ja dann auch die Klimaanlagen besser hochfahren.
Du musst ja nochmal Anti-Megawatt irgendwo erzeugen.
Mhm. Ja, und mich hat es auch betroffen. Schönerweise. Da gibt es Amadeus.
Was hast du mit deinem Rechner gemacht?
Amadeus ist hier in, wo ist es, Ingo?
Nürnberg.
In Nürnberg. Und die waren an allem schuld. Air France hat zum Beispiel auf Amadeus umgestellt. Amadeus ist irgend so ein Daten, im Grunde ein fancy MySQL für Check-ins und so Spielereien, so Flug, Gastdaten, Gepäck, Abfertigungsnummern, Datenbank, fancy Frontend. Und die haben sich einfach mal gedacht, als die Schaltsekunde kam, so, nee, lass mal nicht mehr laufen. Und ich stand da gerade so auf dem Weg, am Flughafen auf dem Weg zurück und stand dann so in der Check-in-Schlange und hat sich nicht bewegt für eine halbe Stunde und haben alle blöd geguckt und auf einmal hieß es so, ja, das System ist weg. Und wir können sie jetzt leider nicht einchecken oder gehen lassen oder irgendwas tun. Und dann stand ich geschlagene 4,5 Stunden auf der Stelle. Wir haben auch Wasser bekommen, was natürlich eine super Idee ist, wenn sich keiner bewegen kann, gib allen was zu trinken, die müssen sicher nicht aufs Klo danach. Ja, und dann stand ich da in Boston und
das ist auch echt
Qantas toll. Hat irgendwie Probleme in Australien gehabt. Alle Air France, Delta, KLM aus den USA nach Europa haben sich einfach mal so direkt um 4-5 Stunden verspätet. Ganz interessant, die haben wieder eine Stunde aufgenommen über den Atlantik weg. Die sind einfach schneller geflogen, was sie anscheinend können. Aber sie machen es normalerweise nicht, weil es viel Benzin kostet.
Genau, wegen zu viel Benzin und Kerosin, zu teuer.
Richtig, und das haben sie dann aber gemacht, weil wenn sie noch länger gebraucht hätten, dann müssten sie mehr Entschädigung zahlen oder so. Ja.
Ja, Amadeus, ich habe mit einem der Leute, die da die, oder eventuell mit dem, der das Team betreut, das Linux Admin Team da, ein Interview geführt auf dem Linux-Tag über ZEV. Also könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr wollt, bei Radio Tux. Ja.
Richtig. Vielleicht noch als kleiner Tipp, sollte euch mal sowas passieren, flightright.de ist so ein Anwalt-Mafia-Verein, glaube ich, wo du dann einfach sagen kannst, ja.
Bekannt aus dem TV.
Ja, mit der Fluggesellschaft, das lief nicht so recht, dann gibst du ihnen einfach deine Daten, welchen Flug du hattest und wo das hinging und wie viel du zu spät warst. Und
die verklagen die dann einfach.
Und die, dir steht... Die
gefördert steht, von der Europäischen Union, das muss gut
sein. Ja, dir steht eigentlich eine Kompensation zu, aber du sagst dann halt, also Air France hat mir dann eine Mail geschrieben und gesagt, tut uns ja so leid, sie haben 1500 mehr Prämienmeilen. Ich so, fucking Prämienmeilen bringen mir gar nichts. Hab den halt geschrieben, so, ja, ich glaube, mir steht eine Entschädigung zu. Und der France hat dann gesagt, ja, das könnten wir ja nicht vorhersehen, dass das System down geht. Wir haben ihm nochmal 1000 Prämienmeilen gegeben, aber nur aus Kulanz. Und dann habe ich es einfach an Flightright weitergeleitet und die sagen, wahrscheinlich kriegen sie irgendwie 300 Euro. Und wir schnappen uns da 25%. Aber dafür muss ich nichts tun und krieg dann Geld zurück.
Das ist ziemlich cool, okay.
Also sobald irgendwas los ist, kann es einfach an die abtreten. Die machen das rein auf Provisionsbasis. Und
so gut. Lawsuit as a Service.
Richtig, Lawsuit as a Service. Ist total gut. Du kannst dir sagen, Leute, ich habe echt keinen Bock, mich jetzt irgendwie, weil dann Air France muss in so ein hässliches Webformular irgendeinen Dreck eingeben. Dann schicken die eine E-Mail und sagen, ja, sie können aber leider nicht auf diese E-Mail antworten. Wenn sie jetzt irgendwas sagen wollen, geben sie all ihre Informationen nochmal ins Webformular ein und geben sie folgenden Code an. Und habe ich auch gedacht, nee, bevor ich jetzt 600 Mal ins Webformular gehe und 12 Faxe schicke, irgendwie 2 Telegrafenübertragungen mach oder so, dann flightright.de. Und die kommen dann und sagen, so nicht, mein Herren, so nicht.
So geht das nicht.
Richtig.
Okay. Mensch. Also hat es auch dann Spaß mit dieser einen Sekunde. Was ja. So eine kleine Sekunde alles ausmachen kann, ja?
Ja, vier Echt Stunden in dem Fall.
Ja. Super bescheuert
einfach. Richtig.
Mehr Stromverbrauch. Marc steht ganz lange in irgendeiner komischen Warteschlange.
Richtig.
Wegen einer verdammten Sekunde. Naja, aber Google macht alles besser.
Richtig, aber das hatten wir schon.
Das hatten wir schon,
ja. Das hatten wir. Ja. Wer es nicht besser macht, ist Cisco. Die Cisco Zwangscloud.
Das ist einfach schön. Ist schon die maximale Dreistigkeit.
Das ist schon ziemlich uncooler Scheiß. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Das ist allerdings nur für neue Router. Meiner macht es zum Glück noch nicht.
Das heißt, du hast keinen neuen Router. Das ist für den alten Scheiß
gekauft. Ich habe nur einen E4500. E4200 habe ich, aber auf dem E4500 ist das jetzt irgendwie am Start.
Sag doch erstmal was, genau. Die Linksys Router, also die Billigmarke von Cisco, die haben eine Web-Oberfläche, wo man sie so konfigurieren kann und Cisco ist jetzt der Meinung, ach, ihr das lokal machen ist uns irgendwie jetzt nicht so recht. Geht doch mal hier auf unser fancy Webformular im Internet und konfiguriert damit in der Cloud doch mal lieber euren Heimrechner.
Ja, macht mal Cloud.
Junge. Ist doch viel schöner.
Ja.
Und dann haben nicht nur wir eure Daten, sondern ihr auch noch.
Richtig. Und die sagen dann auch so, ja, nebenbei, wir sammeln auch ein bisschen Daten über euch, so wie es euch geht und wie viel Traffic ihr macht und Internet-History, quote-unquote. Und dann steht auch irgendwo noch ein bisschen drin, so von wegen BitTorrent-Pornos, ist ja nicht, ne?
Könnt ihr mal voll vergessen. Und,
richtig, die sagen dann also, wenn ihr BitTorrent oder so irgendwie komische Sachen macht, da können wir euch mal das Internet abdrehen.
Das kann auch passieren.
Und die haben das halt auch über so ein Auto-Update einfach reingewirkt und das ist dann einfach mal Pech.
Und das Coole ist halt, sie können auch Updates neu einspielen, wenn sie quasi kritisch sind, was auch immer das zu bedeuten hat.
Richtig.
Das ist einfach. Und neu. Du kannst auch nicht mit Auto-Update abstellen. Also das ist dann quasi super Auto-Update.
Deluxe.
Deluxe Auto-Update von Cisco, bonusmäßig.
Richtig, die sagen, ihr seid jetzt in der Cloud, dieses Mal aber ohne Schweinkram und Internet-Piraterie und deswegen.
Genau, das ist quasi wie der IBM-Service, wenn du ganz große Computer kaufst, nur du wirst gefuckt, anstatt dass du anders gefuckt wirst.
Richtig, da ist eben die Frage, ob das, wahrscheinlich ist es halt auch wieder irgendwie, da hat halt irgendjemand leider einen Anwalt drüber schauen lassen, der hat irgendwie einen halben Herzinfarkt bekommen und hat sich jetzt direkt erstmal von allem losgesagt, was auch nur passieren könnte. Und dann steht jetzt unglaublich viel in AGBs, die wahrscheinlich keinen interessieren, aber für Cisco sieht es halt echt böse aus und du bist jetzt in der Zwangscloud.
Du bist, das ist, ich weiß, dazu kann man nichts mehr sagen, das ist einfach so.
Das ist echt uncool.
Das Coole ist ja auch, du kannst dich nur über die Cloud einloggen.
OpenWRT.
Also du machst dir so einen Cloud-Account bei Cisco und erst dann kannst du auf deinen Router drauf.
Das kann nicht sein.
Das ist super, super dreist.
Richtig. Das ist so retardiert.
Super. Maximal retardiert.
Maximale Retardierung.
Das ist echt, das ist, geht quasi schon rückwärts.
Richtig. Aber was vorwärts geht, sind ja Nameserver.
Echt?
Zum Beispiel Yadifa.
Apropos Nameserver, da muss ich ja auch was picken.
Richtig, es gibt nämlich eine Bind-Alternative von .eu. Die .eu-Leute. Also ja,
ach echt, die haben nicht, die benutzen nicht.
Es gibt noch eine Bind-Alternative.
Ja, die sagen dann, Bind ist doof.
Ist ja auch so.
Ja, richtig. Die sagen einfach, Bind, so wie das sagt, wir machen jetzt was DNSSEC automatisch drin hat zum Beispiel, was Open Source ist und mal irgendwie so ein flashy Rotating Banner auf der Homepage hat. Jetzt gibt es unter Yadifa EU einen neuen Nameserver, der auch irgendwie im Benchmark schnell ist.
Und der ist Open Source und prima und schick und fast und clean und...
Ja, also ich meine, DNS macht ja auch eigentlich nicht so viel. Das ist ein Service, um irgendwie was nachzuschauen.
Ja, ist ungefähr so schnell wie Bind, so quasi. Und dann gibt es noch
Not. Und es gibt nicht so viele Root-Exploits.
Und schlanker wahrscheinlich, oder?
Einfach mal neu, denke ich, ist schon mal viel wert.
Ich meine, ansonsten, was gibt es denn da sonst noch? Power-DNS kenne ich noch.
Also was man... Oh, das war ich gerade.
Was?
Ich habe gerade gepustet.
Ja.
Was es noch gibt, was ich sehr gerne einsetze, ist DNS Mask.
DNS Mask ist toll, aber halt auch nur für den lokalen Betrieb.
Das kann
auch
kein
DNSSEC und überhaupt und sowieso.
Genau, also du kannst kein irgendwie an die Zonen irgendwie Zone Transfer, komisches Zeug, was man halt alles eh gar nicht braucht.
Wird ein Zone Transfer nicht immer noch über Transitstraßen gemacht?
Ja.
Sehr gut.
Ah,
ich wollte mal
jedenfalls, DNS Mask kann nicht diese ganzen fancy Sachen, aber dafür ist es halt einfach super klein und die Konfiguration ist überschaubar und du hast ein TFTP dabei und du hast irgendwie DHCP auch dabei und damit kannst du dann quasi schon alles machen, was du willst.
Ja.
Für immer.
Auf jeden Fall gibt es da jetzt einen neuen, der irgendwie DNSSEC hart drin hat.
Hart. Wird es schon benutzt? Benutzt es einer von euch, DNSSEC?
Nö.
Also ich betreibe keine DNS-Server.
Ich auch nicht.
Aber kleinzeitig, nee, macht hier glaube ich auch keinen kleinen standardmäßiger.
Also ich will es demnächst mal einbauen bei uns, aber
ich betreibe seit kurzem oder seit schon längerem DNS-Server, aber für andere Dinge, da komme ich dann später zu.
Ja. Cool. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, für den Router, zumindest den ich habe, gibt es momentan glaube ich noch kein richtig supportetes Release von OpenWrt, aber es gibt ein Release von DDWrt, was scheinbar funktioniert.
Oh,
hab ich mal verlinkt. Ist allerdings für den 4200, den ich habe, und nicht für den 4500, der jetzt irgendwie die Pornosperre drin hat.
Oder? Die Pornosperre.
Ja, genau.
Das macht dich schon fertig,
ja. Keine Ahnung, wie könnte man es sonst noch nennen? Die Anti-Porn-Cloud, oder?
Nee, das ist ja nur nicht nur das, sondern sie nehmen halt Gaunern die einfach alles weg, was du hast.
Alles, was Spaß macht, wird gestrichen.
Apropos,
genau, ja. Die Anti-Spaß-Cloud.
Die Anti-Spaß-Cloud, sehr schön.
Genau, die Anti-Spaß.
Ich glaube, wir haben einen Titel.
Die Anti-Spaß-Cloud finde ich super. Apropos OpenWrt, ich habe hier auch vor mir gerade zu liegen ein TP-Link TLWR 703N, worüber wir schon vom Jahr oder vom halben Jahr drüber oder ich drüber geredet habe. Das ist so ein kleiner WLAN zu MTS-Dingsy. Und also das ist so, du machst den MTS-Stick ran und dann macht das Ding so ein WLAN auf und kann sich alle connecten und das ist super schön. Aber du kannst da drauf auch OpenWrt flashen und das hat, dadurch, dass es einen USB-Anschluss hat, kannst du da auch einen USB-Stick ranschließen oder halt alles, was du willst. Und dadurch, dass es auch noch so klein ist, kannst du da auch einen Akku ranmachen, weil es wird per USB geladen oder bekommt Strom. Und das kannst du dann, dadurch, dass es ja auch noch ein WLAN-Access Point oder ein WLAN, ein sehr gutes WLAN hat. Also
welchen Chipsatz der hat? So ein Realtek
So ein Realtek irgendwas, aber der kann Injection wohl und der kann einen Access Point aufmachen und der kann halt eigentlich alles Coole, was du willst, und das ist super klein.
Was ist in Sachen WLAN-Chipsatz eigentlich heute das so der heiße Scheiß? Früher waren das immer diese Atheros.
Realtek, Atheros gibt es gar nicht mehr.
Gibt es kaum noch. Okay. Also die Realtek gibt es halt ein USB, da gibt es irgendwie drei Chips, die irgendwie halbwegs was können.
Genau. Und da ist auf jeden Fall, das ist selber so ein System oder Chip-Dingsy. Es hat irgendwie 32 Megabyte RAM und vier. Das
ist aber ganz schön viel eigentlich für so einen Router.
Ja, also. Und 350 Megahertz und das ist halt schon echt.
Und dafür ist es echt klein. Also das ist,
wie würde ich sagen, halbe Zigaretten.
So eine halbe, ja, so groß wie eine halbe Zigarettenschachtel, also, ungefähr genauso dick.
Also es passt, also wenn man es ausbaut, passt es wohl in so eine iTorts rein, relativ gut. Dann hast du so noch Platz, um deinen anderen Kram zu verstauen. Und das ist halt eigentlich eine ziemlich coole Größe. Und wenn man da so eine kleine Batterie, ich habe so eine kleine Batterie da drunter und dann hält das Ding irgendwie 4 Stunden oder 3. Und in der Zeit kann man schon coole Sachen anfangen.
Also, wie heißt das Ding? Ich sehe es gerade gar nicht bei dir.
Du kaufst es bei Deal Extreme und da heißt, oder bei deinem China Dropshipper TL-WR703N.
Verlinkt das.
Und was kostet der Spaß?
$21.
Das also geht tatsächlich.
Und das ist tatsächlich, das ist halt echt billiger, als wenn du dir eine WLAN-Karte kaufst einfach. Also eine, die die Features hat, natürlich.
Ich meine, was man halt auch machen könnte, ist dieses Ding einfach als WLAN-Client benutzen und keine Ahnung, da eine Bridge draus zu bauen, die du dann einen Rechner per LAN anstecken kannst.
Genau, also die Möglichkeiten sind quasi grenzenlos, weil du, also ich habe gestern OpenWrt installiert und das war echt eine Experience, die hatte ich lange nicht so gut in Fricke-Systemen. Also muss man dazu sagen, du hast, es kommt mit so einer China-Firmware und du musst dann halt irgendwie auf den zweiten von unten links drücken und dann irgendwie auf den ersten Punkt und dann kannst du da deine Firmware direkt hochladen. Dann nimmst du dein OpenWrt-Binary-Teil und wirfst es da hoch und der installiert es einfach, kommt wieder hoch und alles ist fertig. Und das ist halt schon echt, echt cool. Also.
Hat halt keinen externen Antennenanschluss, ne? Das ist so das Einzige. Ja,
nee, also ich glaube, du kannst ihn da rausführen.
Kann man das Ding aufmachen? Ist da irgendwie so ein, wie heißen die denn diese?
Also
SMA? Nee, doch, SMA heißen die.
Du kannst, diese also ich glaube nicht, dass es drin ist, aber du kannst es, glaube ich, trotzdem rausführen. Also
zur Not muss man halt irgendwie ein HF-Kabel anlöten oder so.
Ja, also trotzdem hat es auch echt guten Empfang. Also ich habe mich echt gewundert, ich habe das bei mir zu liegen gehabt und habe gedacht, okay, das empfängt jetzt aber ganz schön viele WLAN-Access-Points da.
Es wiegt einfach nichts, ja.
Das ist schon krass. Ich hätte das wahrscheinlich hohl.
Ja, außerdem.
Das ist wahrscheinlich.
Es ist so wie SSD-Festplatten.
Es ist nur so groß, weil der LAN-Anschluss da hinten so dick drin ist, oder?
Ja, und damit schick aussieht.
Ja, deswegen haben die neuen Apple-Dinger ja auch keinen LAN-Anschluss mehr, weil der alles so dick macht.
Mhm. Aber dafür hast du halt kein LAN-Anschluss mehr.
Das ist natürlich der Nachteil, wenn du keinen LAN-Anschluss hast.
Ja. Was lernen wir daraus? LAN macht dick.
Genau. Richtig.
Genau, ich habe da jetzt noch so einen 4 GB USB-Stick, also dieser super, diese super kleinen, dünnen.
Mhm. Habt ihr euch noch alle ganz welche gekauft? Viele jetzt vor dem 1. Juli?
Ich hatte
Gott sei Dank doppelt so teuer sind.
Genau, fucking so, doppelt, ja. Das ist super dreist einfach. Aber
ich benutze sowas einfach nicht mehr.
Doch, nee. USB-Sticks sind super cool einfach, um schnell ein Live-System hochzufahren.
Ja, kann man alles gebrauchen. Da habe ich noch. Das passt ja.
Genau, also sonst einfach sehr, sehr cooles Teil. Und die Möglichkeiten sind, wie gesagt, grenzenlos.
Normalerweise halt mit Netzteil, ne? Oder weil du hast jetzt was in USB drinstecken, oder du könntest da ja keinen Strom
doch, über
USB. Ja, du hast ja diesen Power normalerweise.
Da kommt ein Mikro.
Zwei USB haben sind.
Ein genau, das eine ist ja ein Host und das andere ist ein, was ist denn das Gegenteil von Host? Das
Client.
Ja.
Also keine Ahnung, das, bei dem einen, das, da kommt wirklich nur Power rein. Also du hast ja zwar die ganzen Pins drin, aber die sind alle nicht belegt.
Okay, also ist deine Mikro nur für Strom.
Cool. Genau. Ja. Und deswegen, das ist halt schon echt ein cooles Teil und das ist halt super klein. Und aber es hat halt bei mir ein bisschen länger gedauert. Ich habe es einmal gekauft und dann kam es nicht an. Und dann habe ich irgendwie gesagt nach einem halben Jahr, okay, jetzt könnte es vielleicht mal ankommen. Habe mich da gemeldet und die haben gesagt, ja, wir geben dir einen Gutschein, kauf einfach noch eins. Und dann habe ich das gemacht und es kam dann auch irgendwie nach anderthalb Monaten an. Und dann
ja, DLX-Stream ist da immer ein bisschen.
Ja, also das war, Extreme. Also ich, das war nicht DLX-Stream, sondern das war irgendwie ein anderer Dropshipper. Ich bin ja
süß. Dropshipper versiert.
Dropship, genau. Also prinzipiell sind die alle gleich schlecht. Von daher kann man einfach alle nehmen und das ist vollkommen egal.
Das du kannst stimmt natürlich.
Ja, du kannst sie auch bei, kannst bestimmt auch bei eBay kaufen für 50 Euro oder so das Teil. Genau, also genau, das war bloß kurzer Einwurf zu OpenWRT. Und ja. OpenWRT ist echt cool. Also ich kann, muss ich sagen, es war echt eine coole Experience.
Dann wolltest du über Siri reden.
Ich?
Ja.
Ah ja, Siri, es gab mal...
Was hast du eigentlich immer mit deinem Apple-Fetisch?
Es tut mir leid, ich finde das einfach so toll, dass ich immer darüber berichten muss.
Okay.
Wo habe ich denn jetzt die Nachricht hier?
Siri ist irgendwie ungenau, oder was?
Ja, Siri ist wohl laut Artikeln im Internet nicht so genau, wie sie auf ihren Webseiten.
Ach was. Gut, sagen. Hätten wir das also auch geklärt.
Okay, das, machen wir einfach direkt weiter.
Das ist cool, wir haben letztens Siri von dem Kommilitonen beigebracht, ihn Penis zu nennen.
Wäre ja, nicht call me an Ambulance, ist, nennt er dich dann auch an Ambulance. Ja,
genau.
Von einer Studie von Piper Jaffray, eine Investmentbank und Asset Management, die ist natürlich, was Hochtechnologie angeht.
Ich glaube, sie haben es halt einfach so versucht zu benutzen, wie sie gedacht haben.
Richtig, hat sich einer mal morgens in den Meetingraum gesetzt und 13 Stunden versucht, da reinzureden und sagt, 30% grob falsch. Und wahrscheinlich war es irgendwie der Haus-Indoor oder so, keine Ahnung.
Ach, zum Teufel. No racist.
Mark,
ja. Was denn? Ja, nur weil damit. Ihr, hallo, traut ihr nicht zu, dass Inder in Investmentbanken arbeiten? Ihr Rassisten.
Unglaublich.
Dass ich mir sowas bieten lassen muss. Erst auf dem rechten Ohr im Podcast rauskommen und dann sowas.
Die Podcasts sind für alle gleich.
Genau, Investmentbanker sind auf jeden Fall schlechte Menschen. Und weiter.
Das können wir so stehen lassen.
Machen wir direkt
hier links.
Das können wir so stehen lassen.
Ja.
Node.js 08.
Ja, vor ein bisschen über einer Woche, anderthalb Wochen, ist Node 08 rausgekommen und scheint momentan schon ganz gut zu laufen. Also die haben jetzt irgendwie gut, ist halt jetzt die Frage, wie viel das aussagt, aber in diversen Benchmarks ist es teilweise um Faktoren schneller als 0.6. Und hat zudem noch ein paar andere coole Features. Die haben jetzt sowas wie Domains eingeführt, dass man quasi, gab bis jetzt in Node 0.6 oder auch davor eine Möglichkeit, einen globalen Exception Catcher zu registrieren, wo man dann halt irgendwelche Dinge behandeln kann. Mhm. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, das für Unterteile deiner Applikation zu definieren. Du kannst jetzt sagen, hier ist meine Domain und ich möchte jetzt für diese Domain zum Beispiel Exceptions behandeln und so weiter. Cool. Kann man das ein bisschen feingranularer regeln und ist ansonsten, ja, ein bisschen die APIs haben sie überarbeitet und sie haben ihr komplettes Build-System von WAF auf GYP, also GYP, Generate Your Project, umgestellt und ich höre eigentlich nur den ursprünglichen Entwickler von Node, Ryan Dahl, auf Twitter die ganze Zeit sagen, wie toll er die GYP findet und wie schön das alles macht und das ist irgendwie, scheint ganz nett zu sein. Also,
schön.
Wenn man irgendwie Build-Systeme für C, C++ Projekte braucht, dann ist das vielleicht mal ganz cool.
GYP.
GYP. GYP. Genau. Ansonsten schneller, besser.
Maximal super 1000 Geschwindigkeit.
Weiter höher.
Neue V8-Version, neue, ein bisschen überarbeitete LibUV. Ja.
Genau, und irgendwie super, so viele, super viele Punkte mehr überall bei ganz vielen Read-Write-Prozenten.
Ja, genau.
Also mehr, maximal.
Mehr Prozente.
Mehr Prozente und Punkte.
Richtig.
So praktisch. Und also, aber die API hat sich schon wieder hart geändert oder nur ein ganz bisschen?
Geht. Also ich habe jetzt glaube ich, keine Breaking Changes in der letzten Zeit gesehen. Das Einzige, was vor kurzem war, war, dass sie das Sys-Modul durch umbenannt haben, Util, und das ist dann irgendwie, irgendwann ist dann die Abwärtskompatibilitätsschicht, die noch Sys hieß, rausgeflogen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit 0.6 oder mit 0.8 war, aber das ist auf jeden Fall vor kurzem rausgeflogen. War, glaube ich, nur mit 0.6.
Okay, das ist natürlich auch wichtig, dass das jetzt nicht mehr Sys heißt.
Ja, das heißt, das hat schon Jahre davor gesagt, hey, das heißt demnächst Util, bau mal deinen Code um. Ich habe sogar letztens Pull-Request auf GitHub, das fand ich cool, da ist so ein Node-Bot durch GitHub gestolpert und hat allen Leuten, die irgendwie in ihren Node-Projekten noch Sys benutzen, Pull-Requests geschickt, in denen diese Sys-Calls durch Util-Calls ersetzt wurden.
Cool.
Das war halt bei mir für ein total uraltes Projekt, was ich seit Jahren nicht mehr angefasst habe. Aber fand ich cool.
Und hast du ein nettes Fuck you in die Pull-Request zurückgeschrieben? Geclosed?
Ich weiß gar nicht. Ich bin mir gerade. Ich hab's, glaube ich, hart ignoriert, weil ich
das bei mir, eh nicht bei mir kam dieser komische Gun.io-Bot, der irgendwie gemeint hat, dass der ganze Whitespace falsch war. Aber ich war mir ganz sicher, der ist richtig. Hinten am Ende der Line müssen auf jeden Fall noch zwei Whitespaces hin.
Mehr Whitespace.
Und dann habe ich den einfach hart ignoriert und fuck you.
Ja, aber Node ist immer noch cool. Ich habe jetzt irgendwie diese Woche und letzte Woche nochmal einen Vortrag mit ein paar Leuten über aktuelle Node-Themen gehalten und ist immer noch eigentlich echt nett. Und
immer noch die coole Programmiersprache für Hipster.
Ja, was ist ja keine, also JavaScript ist ja mehr oder weniger schon überall und eigentlich eine der meisten programmierten Sprachen weltweit.
Die meisten nutzen es halt. Genau, die meisten nutzen es. Also ja, ich würde es jetzt auch nicht Programmieren nennen. Die meistprogrammierte ist, denke ich, Java oder C. Oder
so. Also die beliebteste anhand von irgendwie, wie heißen diese Statistiken?
Ich glaube nicht, dass JavaScript so beliebt ist unter bestimmten Leuten.
Also JavaScript ist zumindest am zweithäufigsten verwendete Programmiersprache auf GitHub, glaube ich, nach Ruby.
Ja, also jQuery mal copy and paste.
Ja, oder ich muss gerade
jeder hat jQuery in seinem
Repository. Ja, ich habe auch jQuery in meinem Repository.
Zum Beispiel. Ja. 1001 JavaScript.
1001 JavaScript. Finde ich auch ein super Name eigentlich.
1001 JavaScript. Ja. Ja, genau.
Ja. Hm? Gut, dann
direkt weiter einfach.
Prosa. Pros. Ganz coole Sache eigentlich. Development Seed hat irgendwie einen Blogpost gemacht mit so einer Art Blogging-Oberfläche für Jekyll und GitHub Pages und Git und überhaupt. Bedeutet, die haben da so eine sexy kleine Webanwendung, wo du dich quasi über OAuth in GitHub einloggen kannst. Und der bearbeitet dir dann Blogposts, die dann von Jekyll später in HTML gerendert werden. Ist eigentlich ganz nett, weil sie dir quasi eine Admin-UI as a Service so gratis zur Verfügung stellen und über OAuth auf deine GitHub-Sachen zugreifen kannst. Bedeutet, du kannst da neue Posts schreiben in Markdown, hast eine schöne Preview, sie geben einen kleinen Publish-Unpublish-Workflow mit rein, kannst ein bisschen Metadaten editieren, das rafft der eigentlich ganz gut. Und also es ist normalerweise, sie haben halt gesagt, es ist für Jekyll, aber du kannst es natürlich auch für alles andere benutzen. Und es ist eigentlich eine ganz elegante Art, so einen ganz basic Blog da zu hosten auf GitHub Pages und trotzdem eine Web-UI dafür zu haben.
Das ist ja ziemlich cool, okay.
Sieht nett aus, sieht schick aus. Hat
ist auf jeden Fall eine coole Idee für statischen Kram, dann die Web-UI woanders zu hosten.
Genau, bevor du den immer selber noch hin und her pushen und
richtig, das muss. Und dann hast du deinen PHP dann auch wieder im Arsch.
Richtig, richtig, richtig.
Soll einen neuen Codec geben. Audio-Codec.
Mhm. Neuen Standard hoffentlich.
Ja, genau, einen Internet-Standard.
Und bam, haben wir einen Stand mehr.
Richtig.
Nicht benutzt.
Komm, wir machen einen Internet-Standard.
Gab es irgendwann mal einen anderen Codec, der über Standardisierung Bisher Audio.
Audio-Codecs sind, glaube ich, auch nicht.
Ja, wobei, ja, MP3 hat ja das Fraunhofer gesagt, da MP3 und AAC hat keine Ahnung wer gesagt.
Das kam halt, das war irgendwie da.
Ja, wobei das war, das, also was, ich glaube, AAC war doch auch ein Konsortium, was das irgendwie beschlossen hat.
Ja, ja, alle waren irgendwann mal zusammen. Fraunhofer ist auch Konsortium von
den
Leuten.
Aber hier geht es ja jetzt um die Internet Engineering Task Force und das geht dann ins RFC. Das heißt also, es ist schon mal ein Standard, den vielleicht ein paar Leute mehr
in ihren Papers dann quoten können. Ja, sehr
genau.
Gut.
Genau, der heißt
jetzt ist die Seite weg.
Opus.
Opus Interactive Audio Codec.
Hat der Kerl von Auphonic, glaube ich, bei Lautsprecher-Podcast drüber geredet, mal länger über den
das
Opus?
Das kann sein, ja.
Ist auf jeden Fall ganz cool. Also Teile vom Silk Codec von Skype, den Linear Prediction Layer oder sowas, glaube ich, weiß nicht, ja. Ja, genau. Die teilen den auf jeden Fall irgendwie so in zwei Sachen auf, quasi irgendwas für Sprache und irgendwas für Musik. Und das ist also quasi so ein Codec für alles. Nicht so wie Skype, der dann quasi für Musik nicht so toll ist, sondern nur für Sprache. Sondern die switchen da irgendwie intern und alle sagen, der ist total gut. Und
der soll voll Realtime.
Besser als HEAAC und LCAAC und überhaupt. Und
also er soll
für alles halt.
Genau,
sowohl für Sprache als auch Musik. Und das ist bisher noch keinem Codec so richtig gelungen. Ne? So ein bisschen eierlegende Wollmilchsau.
Genau, also die haben hier irgendwie, auf Heise gibt es so ein Dingsy, wo die alle so zusammengebabst sind, die ganzen Codecs. Und der ist hier mit super wenig Delay und trotzdem super gute Bitrate voll hart dabei. Ja, ist einfach.
Und so erste Hörtests
genau,
haben wohl auch ergeben, dass das wohl...
Und du kannst ihn halt auch benutzen, wenn du schlechtes Internet hast. Also quasi kein Internet hast.
Und ich meine, da er ja teilweise von Skype und teilweise von der XIF, also die auch Ogg Vorbis und alles, was mit Ogg und so zu tun haben, gemacht wurde.
Heißt auch Ogg Opus wohl.
Ah ja, okay.
Also zumindest nennt ihn Mozilla so in ihren Browser-Dingern.
Wir nennen unseren Ogg
Opus. Ist es auf jeden Fall ein Open-Source-Gedöns. Und ich meine, ich hoffe ja, wenn jetzt tatsächlich mehrere Leute sich mal wieder hinsetzen, einen Standard machen und der dann halt auch irgendwie in die Browser reinkommt, dass der dann auch benutzt wird. Aber das ist halt immer so ein bisschen Glücksspiel. Ich meine, noch haben wir immer noch MP3, es ist irgendwie das Schlechteste von allem, was so geht.
Ist aber vieles tatsächlich gut genug.
Also ja, es mag sein, dass es gut genug ist, aber du könntest halt auch viel Bandbreite sparen, wenn du es wenn du es in Anführungsstrichen schlechter machen würdest. Mhm. Oder die Bitrate runternehmen würdest, aber trotzdem die gleiche Qualität erreichen würdest.
Ja.
Von daher, ja, MP3 ist so dieser kleinste gemeinsame Nenner, den halt alle irgendwie sprechen, den aber eigentlich keiner mehr bräuchte, wenn sich mal alle hinsetzen, gemeinsam an den Tisch und hier einen Standard machen und dann den auch alle unterstützen.
Ja, also es sollte halt auch was sein, was man irgendwie sinnvoll in Hardware implementieren kann, weil ich habe es zumindest schon mal vor ein paar Jahren war das noch so. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Da scheint es größere Probleme gegeben zu haben, zum Beispiel Ogg Vorbis sinnvoll in Hardware zu implementieren. Also es scheint dann in jedem Fall immer mehr Strom gebraucht zu haben, als zum Beispiel ähnliche Dateien oder die gleichen Dateien in MP3 encodiert. Und man muss halt auch da beachten, dass man echt viele Hardware hat, die man halt supporten muss. Aber so ein gemeinsamer Standard, zumindest mal für so Streaming-Geschichten und für so Web-Audio-Zeug, wäre schon cool.
Ja, genau. Ja, also kann man nur hoffen, dass der jetzt wirklich, also dass das Standard nicht nur einfach nur so da liegt und nicht benutzt wird, sondern dass der jetzt auch eingebaut wird in die ganzen Browser und dann halt auch in die verschiedenen Geräte, weil sonst nützt uns der Standard leider auch nichts. Aber ich wäre streng dafür, dass es so passiert.
Ja. Genau. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt bei github.com/languages, dass tatsächlich JavaScript auf Platz 1 mit 20%.
Ja, auf GitHub, komm.
14% auf Platz 2 ist Ruby und danach mit 9% kommt Python und dann kommt Shell mit 8%. Und Java ebenfalls mit 8%. Ja, so viel zum Thema. Also auf
GitHub.
Auf GitHub.
Komm, das ist doch nicht Enterprise genug.
Ja, natürlich, aber Node ist halt auch keine Enterprise-Software. Also, zum Glück.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch besser so.
Denke ich auch. Es hat alles Vor- und Nachteile auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Ich habe jetzt noch eine Nachricht eingeschummelt. Und zwar, das passt aber nicht. Der Link passt nicht.
Nee. How
to grab your own UAV.
Genau. Und zwar, wenn ich den Link jetzt wiederfinde, dann wird da drin stehen, wie Forscher quasi, also Forscher in Anführungszeichen.
Forscher haben herausgefunden.
Forscher haben herausgefunden, wie man mit irgendwie $100 oder nee, mit $1,000 Equipment GPS so jammen kann, dass dieses UAV halt runterfällt. Also man sagt, okay, du bist jetzt woanders und dann sagst du, okay, dann muss ich jetzt wohl da lang fliegen. Also passt das quasi seinen Flug an und fliegt halt irgendwo hin.
Genau, sagst du, du bist jetzt hier plötzlich in Australien und dann, huch, dreht er sich um.
Oh, oh, da muss ich in der Richtung.
Dann stellt er sich einfach auf den Kopf.
Hup. Ja, richtig. Ja, genau. Und jetzt, wenn ich den Artikel wiederfinde, dann
steht es. Kartoffelkarton in der Neuzeit.
Genau. Und dadurch, dass es halt doch relativ günstig ist, gibt es dann natürlich auch Bedenkenträger jetzt bei dem Militär zum Beispiel, die Angst um ihre unbemannten Flugobjekte haben.
Ja, wobei so GPS-Jamming ist ja wohl recht normal.
Ja, nee, also Jamming ist klar, aber das geht halt tatsächlich darum, das zu manipulieren, dass das andere Daten empfängt.
GPS-Sending, keine Ahnung.
GPS-Boofing nennt es
sich. Es gibt sicher irgendwie GNU-Radio-Project oder so, dass du GPS senden kannst.
Das ja, heißt wahrscheinlich klar. Also das
Bob Marley oder so.
Bob Marley, ja. Also das, darum geht es tatsächlich auch. Also du hast, ich habe es tatsächlich wieder gefunden. Mann, habe ich ein Glück. genau. Und es geht darum, dass du das GPS so spoofst, dass es halt irgendwo gegenfliegt. Und dass du es dann einsammeln kannst und dann quasi für terroristische Zwecke einsetzen kannst.
Dann hast du quasi deine eigene Drohne.
Ja, die ist halt gerade kaputt, aber du kannst sie ja irgendwie reverse-engineeren und darum, deswegen haben sie halt Angst.
Ich kann einen Wohnzimmertisch drauf machen, eine Katze drauf spannen, irgend sowas.
Ja, Katze, oder eine Katze einfach zu so einem UAV machen.
Richtig. Der
Chuck Tester Airlines.
Genau. Die Flotte von Chuck Tester Airlines vergrößern.
Genau, einfach.
So ein schöner Name.
So gut.
Try GitHub, Flighty.
Ja. Ja,
Hast du mal 15 Minuten? Hast du mal 15 ja. Minuten?
Ja, die GitHub-Leute haben ein neues interaktives Tutorial gebaut. Das findet man auf try.github.com. Ich erreiche es gerade momentan nicht so ganz.
Doch bei mir funktioniert
es. Jetzt erreiche ich es gerade. Genau, und da kann man halt einfach so einen Git-Workflow mal nachvollziehen mit HTML5 im Browser und der zeigt einem dann gleich währenddessen, was da gerade passiert und was jetzt zum Beispiel, also ich kann jetzt hier draufklicken und Git-Status reinschreiben, dann Enter drücken.
Aber das ist irgendwie, das fühlt sich total sluggisch an einfach.
Ja, ist halt im Web. Aber ist zumindest mal für Einsteiger, die jetzt noch kein...
Oh, es hat kein Tab-Completion.
Aber du kannst Stern, also ja. Echt? Quasi Stern die Retard-Tab-Completion.
Ja, und du kannst halt oben hier, der Command, der oben drin steht, da kannst du draufklicken und dann tippt der das gleich so live in diesem Fenster halt runter und so.
Langweilig.
Git-Status. Also ist schon ganz cool, finde ich.
Also man lernt Git. Hm.
Genau, Git, also man kann GitHub quasi damit. Git in seinem Browser ausprobieren, so wie es gibt zum Beispiel auch Try Ruby oder Try... was gibt es denn da noch?
Python. Lua, Python, alles.
Genau, Try Redis gibt es auch, wo man dann quasi eine Redis-Shell im Web rein tippen kann und so ist das halt ein Tutorial für Git, was jetzt von den GitHub-Leuten gebaut wurde und ich finde das, find das eigentlich ganz cool.
Also ich meine, Git ist so schön, es hat so viele Kommandos, die kann man erstens alle nicht wissen und zweitens machen viele Kommandos auch dasselbe. Es ist so undurchsichtig.
Nee, das Gleiche, nicht dasselbe. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Das
ist halt kein Kinderfasching.
Ja, ja, es ist halt eher so der Weg, dass du den gleichen Workflow mit unterschiedlichen Kommandos erreichen kannst.
Ja.
Halt. Ja. Ist halt wichtig zu wissen, was jetzt irgendwie ein Git-Merge oder ein Git-Rebase macht und dass man die
was
beide.
Git-Checkout macht zum Beispiel.
Git-Checkout holt dir die letzte Version aus deinem aktuellen Repository oder aus einer bestimmten Revision.
Ja, je nachdem, also Git-Checkout kann ja alles.
Ja, Git-Checkout kann tatsächlich
Branch.
Ja.
Ist nicht genau. Git-Fetch, also wenn es wirklich holt, ist Git-Fetch.
Ja,
Checkout genau. Switcht dir nur zum Branch.
Ja, Fetch zieht bloß Remotes nach und so. Also.
Aber kannst du mit Git-Checkout auch eine Datei herstellen?
Ja, mit Git-Checkout kannst du zum Beispiel den letzten Stand einer Datei aus deinem letzten Commit wiederherstellen.
Oder aus irgendeinem Commit.
Dafür benutze ich es regelmäßig.
Git-Checkout --.
Ja. Irgendwas also gelöscht, was ich nicht lösche.
Also ich benutze ständig Git Checkout --.
Und dann die File.
Git Pull --, Rebase was. Oder Git, ja, egal.
Ja, ich benutze
also Git ist auf jeden Fall in Anführungsstrichen extrem kompliziert und ist gut für Leute, die kann man da einfach mal hinschicken und sagen, mach doch mal dieses Tutorial dadurch, dann wisst ihr schon mal so die Grundlagen und das ist schön erklärt und es hat eine Katze und das ist super.
Genau. Ja.
Also ich habe da tatsächlich letztens auch. Ah, genau, Marc hat ja ein OctoCat T-Shirt an.
Richtig, das ist die Octokatze.
Oh, habt ihr das letztens gesehen? Es gibt ja jetzt eine Breaking Bad Octokatze. Die Eisencat.
Sehr schön.
Muss ich auch mal von
dem Flyer gesucht, würde ich sagen, wir gehen rüber zu den Themen, dass wir hier aus dieser Sauna irgendwann noch rauskommen heute. Google I.O. Google Input, Google Output.
Genau, ist da irgendwas passiert?
Ja, irgendwelche Spasten sind aus dem Flugzeug gesprungen, aber das ist ja eigentlich auch egal.
Ja, das passiert ja ständig, oder?
Richtig. Aber sie haben ein paar neue Sachen rausgebracht. Also erstmal dieses Google Glasses kostet irgendwie $1,500 und ist irgendwann nächstes Jahr da.
Sie haben mir versprochen für $350. Gott.
Ja, wenn sie 350 sagen, meinen sie 1,500. Wenn sie jetzt sagen, meinen sie Ende des nächsten Jahres. Also das ist auch schon super Ende des nächsten Jahres.
Ich habe jetzt gerade keine Quelle mehr, aber ich habe heute Morgen irgendwo gelesen, dass die Pornoindustrie sehr stark an Google Glasses interessiert
ist. Das behauptet nur jeder. Das
ja, machen
doch sowas nicht.
Keine Ahnung.
Die sind doch technologisch schon 1 Million Jahre voraus, glaube ich.
Was? Die haben alles.
Richtig. Betamax, keine Ahnung.
mindestens. Wenn nicht sogar
richtig. Sie wollen,
Alpha-Max.
Gamma-Max. Sie wollen EC2-Konkurrenz machen. Sie haben jetzt nicht nur ihr App-Engine, sondern auch die gelesen. Compute-Engine.
Ja. Genau. Gibt es da irgendwas, was man dazu sagen soll, außer dass es nicht funktioniert?
Ist so wie EC2.
Sie behaupten, sie sind billiger.
Sie skalieren lustig. Ja, du hast pro Kern 3,75 Gigs. Also Amazon kannst du immer noch so ein bisschen, ich will mehr Kerne und dafür weniger RAM oder mehr RAM und weniger Kerne.
Ja, ja, ja. Du kriegst einfach für jeden Kern 3,5.
Und ansonsten sind sie ungefähr exakt dasselbe. Also
ungefähr exakt. Genau so.
Ja, sie haben halt auch ihr, was S3 bei Amazon ist, ist dann irgendwie der, wie heißt es, Google Storage oder sowas.
Ja, also die haben den ganzen Kram tatsächlich nachgebaut.
Richtig, EBS ist irgendwie das Persistent Block Device oder sowas. Sie haben noch irgendwie diese komische Google, was ist BigQuery-Ding?
Ja,
so
ja,
so MySQL in the Cloud
BigQuery
halt, wie RDS halt bei für Amazon.
Ja.
Haben sie auch schon einen MapReduce-Service?
Ich glaube, nein, das fehlt noch. Es fehlt auch noch
also, diese was ist anderen ja, Sachen. Also es gibt ja quasi Hadoop as a Service bei Amazon namens Elastic MapReduce.
Nee, das haben sie nicht, aber das kommt sicher auch noch. Und mich würde die I.O.-Leistung interessieren, weil da ist Amazon recht.
Ja, also I.O. machen sie nicht so toll.
Aber tatsächlich. Ja. Vielleicht haben sie kein Datenzentrum in Virginia, dann kommt nicht immer so schnell ein Sturm und fegt es immer weg.
Ja, das kann ja auch passieren. Ey.
So hin und wieder, was in letzter Zeit doch echt oft passiert ist. Und
ja, wenn ein Gewitter die Cloud kaputt macht.
Sie haben eine Nexus 7 angekündigt.
Nexus 7, das haben wohl schon die Leute in der Hand gehabt.
Ja.
Ja gut, also gibt's ja das, die ja, Besucher. Ja, okay, die Besucher haben es bekommen. Was haben die Besucher denn alles bekommen? Jetzt reden wir mal darüber.
Sie haben den Q, das Nexus 7 und noch irgendwas, das dritte. Keine Ahnung, was das dritte war.
Auch so ein, irgendwie so ein kleiner Nexus, irgendwas anderes?
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie drei Sachen bekommen, das Handy, das Ding und das andere. Ich glaub,
ach so, genau, irgendwie ein Handy, Telefon, genau.
Genau, das neue, was auch immer. Genau, Nexus 7 ist ein 7-Zoll-Tablet. Mehr kann man eigentlich nicht drüber sagen.
Ja, $199, also schon. Also,
ja, Preis ist okay.
Das Kampfpreis, ist, muss man schon also so sagen.
Kostet, glaube ich, das gleiche wie der Kindle Fire, ist aber, hat aber eine deutlich bessere Hardware und kommt vor allem im Gegensatz zum Kindle, wo irgendwie noch ein modifiziertes Android 2.3, glaube ich, draufläuft, mit der neuesten...
Mit 4? Mit 4?
Mit der Kindle hat ein altes.
Der Kindle hat Android 2.3 und das Nexus 7 kommt jetzt quasi mit der neuesten Version Jelly Bean, was Android 4.1 ist.
Okay,
das ist cool. Und da ist quasi so der neue Scheiß drauf, kostet irgendwie verhältnismäßig wenig, also irgendwie $199 für die 8-Gig-Variante und ich glaube 249 für die 16-Gig.
Wie kann denn das sein? 8 GB RAM, 8 GB Speicher sind nicht so teuer.
Ja,
das ist halt einfach... ja,
du musst es irgendwie unterscheiden.
Mhm. Du musst es irgendwie unterscheiden können.
Fucking das ist nicht, dass sie das kostet, aber ja.
Ist ja auch bei den ganzen Telefonen so. Du zahlst ja quasi auch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, du zahlst irgendwie 100 Euro mal einfach mehr für ein iPhone, was 8 GB mehr
speichert. Dein BMW Autoradio kostet halt auch irgendwie 600 Euro und Autoradios kosten normalerweise nicht 600 Euro.
Das ist richtig.
Aber ja, ist nett, ist 1280 mal 800 auf 7 Zoll, ist nicht schlecht. Sie haben 1,2 Megapixel Front-Facing-Kamera. Sie haben irgendwie noch nicht sehr viel über die hintere gesagt.
Haben die? Also ich habe gelesen, die haben keine, weil irgendwie...
Kann auch sein,
weil das sieht einfach super bescheuert aus, wenn du damit ein Foto machst.
Ja, sollte man auf jeden Fall verbieten.
Ja, genau. Also ich war... Ja.
Also Felix war da nämlich auch, glaube ich, dabei. Wir waren da nämlich mal letztes Jahr auf dem Camp. Und da sind echt Leute rumgestanden und haben Fotos mit ihrem Tablet gemacht und wir haben einfach gedacht, das gehört einfach verboten.
Sieht so beschissen aus,
dass man das nicht machen sollte.
Ich hab das auch in Italien gesehen und es sah aus, als hätte sie so einen Rahmen nach oben gehalten und zu schauen, irgendwie so super arzi-mäßig, ob das irgendwie passt.
Nee, ist nicht cool.
Aber das, macht's einfach nicht. Mhm. Wenn ihr ein Tablet habt, dann benutzt beißt lieber die Kamera vorne ab, bevor ihr damit ein Foto macht.
Ja. Nur für Skype.
und Co.
Ja, aber da ist es ja falsch.
Ja, dafür braucht man ja keine Backfacing-Kamera.
Richtig. Dafür du brauchst du Kamera, sein, die hinten.
Du willst jemanden aufnehmen.
Dann drehst du es kurz rum.
Dann drehst du es um, denke ich nämlich. Weil wenn du jemanden aufnehmen willst, dann willst du dem anderen das ja auch zeigen, wer da gerade spricht.
Ja.
Und deswegen willst du nicht von ihm ein Foto machen.
Mhm. Ja, ansonsten, ich bin mal gespannt. Das neue Android soll jetzt irgendwie so langsam mal benutzbar werden.
Das ist habe ich gehört.
Project Butter oder wie Butter haben sie es, glaube ich, genannt. Ja, die sagen dann jetzt in Version 4.0, langsam wird es schnell. Wir haben es jetzt 4.1. Mal 4.1, genau. Sie haben es dann irgendwie mit so, keine Ahnung, 100 Frames pro Sekunde aufgenommen mit irgendeiner super Zoom-Kamera, um zu zeigen, dass es jetzt doch eigentlich schnell ist.
Ich glaube, jetzt brauche ich eins, wo es jetzt schnell ist.
Also ich sag mal, für 199 ein 7-Zoll-Tablet ist echt nicht schlecht, gerade wenn es so in der Bahn oder so ein bisschen Instapaper lesen, sonst was ist geil.
Also für den Preis würde es mich jetzt vielleicht auch mal interessieren, mal wieder ein aktuelles Android testen zu können, weil das so viel kann man da nicht falsch machen für irgendwie, was wird es dann wahrscheinlich bei uns kosten, 180 Euro rum so?
Oder einfach ja, 199 Euro.
Oder einfach 199
genau
Euro
wahrscheinlich. Nein, das ist genau das Gleiche.
Ja.
Gut, bei uns inklusive Mehrwertsteuer.
Ist jetzt die Frage, wann es bei uns rauskommt?
Niemals.
Nee, also wenn, dann kommt es also wieder
Google, erst nach wir haben kein Google Play. So. Google Play für Filme gibt es, glaube ich, bei uns nicht. Für Bücher gibt es bei uns, glaube ich, nicht. Das gibt alles in Deutschland nicht.
Also du musst über Google, über den Cache kaufen, Google Cache.
Ja, du musst halt irgendwie, keine Ahnung, VPN aufmachen und dann hoffen, dass
Das ist ein Scheiß alles.
Und deswegen denke ich, bei uns zieht sich vielleicht noch ein bisschen aus. Also ich denke halt, sie wollen das Ding pushen, um eben Verkäufe aus ihrem digitalen Store auch ein bisschen zu pushen. Weil das ist halt echt ein Kindle Fire im Grunde. Nur besser.
Ja, nur besser und nicht so retardiert einfach.
Richtig.
Ja, wäre vermutlich auch wahrscheinlich bessere Software, bessere Hardware, schneller.
Ja, lustig sind auch, wo sie es releasen. Also sie haben irgendwie wahrscheinlich noch keine Lokalisierung, weil sie releasen das in den USA, dann Australien, Großbritannien, Nordirland, Kanada und das war's dann. Nordirland. Ja.
Nordirland.
Mhm. Ist halt nicht so wie das andere, weil keine Ahnung warum.
Ja, den Namen finde ich auch lustig. Also Nexus 7 ist ja quasi wahrscheinlich angelehnt an Blade Runner, da heißen die ganzen Roboter, die da rumlaufen, das sind vom Modell Nexus 6, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube ja.
Ich habe gedacht, das die haben einfach hochgezählt und das war dann halt
irgendwann mal. Ja, nee, das war ja irgendwie das Nexus One und dann was kam da danach? Das Nexus.
Galaxy Nexus
Transformer Prime.
Super. Maximus.
Dann gab es ja das Galaxy irgendwas S2, nee, das war Samsung. Ach, scheiße. Ja. Aber auf jeden Fall, es gab, glaube ich, nach dem Nexus One keine weitere Zahl mehr. Und dann haben sie das jetzt Nexus 7 genannt.
Richtig.
Vermutlich, weil eins mehr als bei Blade Runner.
Plus eins.
Plus eins. Auf jeden Fall.
Und sie haben ja auch was keine Nummer hat, sondern einen Buchstaben. Den Nexus Q.
Ja, das wie Cube, nur dass es rund ist.
Richtig, die Nexus Q.
Die Nexus Q.
What the fuck ist das?
Es sieht irgendwie aus wie so ein wie so ein Google TV.
Ja, wie sieht das wie ein Apple TV, wenn der in der Sonne zu lang steht und sich ein bisschen aufbläht nach oben?
Ja, so ein Google. Also,
wofür braucht man das?
Ich weiß es nicht.
Das ist eine gute Frage.
Sie wollen auch es halt auch so, um einen Fernseher anzuschließen. Du nimmst das Ding, schließt es an, kannst theoretisch dann aus dem Play Store Filme abspielen.
Ja.
Du kannst wahrscheinlich auch über Android irgendwie so eine Airplay-Geschichte machen, nehme ich mal an.
Ja.
Weiß nicht, ob es das schon gibt oder nicht. Sie haben ein Verstärker drin, ich persönlich finde das ganz nett. Ich hätte gerne in meinem Apple TV einen Verstärker. Aber naja, gut, was soll's.
Ja, also
ich finde es interessant einfach.
Interessant schon, aber ich kann nicht richtig nachvollziehen, wer denn wirklich so ein Gerät kauft, weil es einen Verstärker drin hat. Weil normalerweise haben Leute, die sowas einfach nur in dem Fernseher stellen, die haben dann keine externen Boxen. Leute, die externe Boxen haben, haben normalerweise einen Receiver. Und ich glaube, die Anzahl von Leuten, die irgendwie Stereo-Boxen haben und die auch an ihren Fernseher anschließen wollen und keinen Verstärker dazu haben, die ist echt gering.
Ja, aber ich finde
es gut. Vielleicht ist es in Amiland alles anders.
Weiß ich nicht. Ich meine, du hast normalerweise einen riesen Fernseher, da sind die Boxen, die sind zwar okay, aber meist nicht so super.
Ja.
Und dann kannst du dieses kleine Ding daneben stellen und dann entweder über HDMI direkt über den Fernseher ausgeben oder wenn du dann unbedingt so Boxen haben willst, die auch ein bisschen Bass haben, weil so Flachfernseher, da passt ja nicht viel Verstärker rein, kannst du die da direkt anschließen ohne noch ein extra Gerät mit irgendwie
aber da könntest du
noch mehr Kabel.
Aber im Endeffekt könntest du dir entweder dann halbwegs ordentliche Aktivboxen nebendran stellen oder einfach einen kleinen Receiver nebendran stellen,
der wahrscheinlich auch besser klingt. Es gibt ordentlich viele Aktivboxen, weil es gibt halt diese ganzen Studioboxen und so, die sind ja alle passiv eigentlich. Also ich habe eine Zeit lang gesucht. Ich habe mir irgendwann neulich diese Bose-Dinger gekauft, aber auch nur, weil die halt aktiv waren. Und es gab nicht so viele.
Ich weiß nicht, ich habe letztens beim Kumpel welche gesehen, der hat auf dem Schreibtisch so zwei so Studio-Aktivboxen, so, würde jetzt mal sagen, 20 Zentimeter hoch oder so.
Aber es sind halt auch wieder mehr Kabel.
Ja. Von daher aber da musst du trotzdem Kabel ziehen.
Ob aber da hast du dann auch gleich so ein Fernseh.
Ja, auf jeden Fall, der Verstärker ist nicht schlecht, so wie ein Klasse-D-Verstärker, was bedeutet eigentlich ganz gut. Mhm. Und Preis $299 ist halt viel zu teuer.
Ja, kostet halt einfach mal dreimal so viel wie ein Apple TV und macht ungefähr dasselbe.
Richtig, hat halt noch einen Aktivverstärker.
Ja, aber es hat 32 RGB-Perimeter-LEDs.
Oh.
Das heißt, es ist wie so ein Leucht... Wie heißen denn diese Ambilights?
Hm. Habt ihr Prometheus gesehen?
Nee, noch nicht.
Es kommt in Deutschland nicht. Oder doch, jetzt diese Woche. Haben sie verschoben wegen der EM.
Ich habe es angeschaut, das ist ein Scheißfilm, wollte ich nur sagen.
Okay. Echt? Du kannst auch einfach den Trailer sehen.
Haben wir in
Retina. Alles im Trailer
ist eine erste Scheiße. Ja. Kann sein. Ja. Also ich hab letztens einen Podcast drüber gehört und die haben sich lange über die Alien Abortion unterhalten.
Ja, den habe ich auch angehört, glaube ich. Und der war, aber nee, das ist ein Scheißfilm. Ja. Geht aber da mal nicht rein, Jungs.
Ja, aber
also der macht einfach trotzdem gut aus.
Ja, richtig. Das ist auch das einzig Gute in dem gesamten Film. Und es gibt nicht mehr Story als im Trailer.
Okay.
Das heißt, du hast quasi schon alles gesehen dann,
wenn
du
den Trailer gesehen hast.
In IMAX 3D habe ich das Große gesehen und den Trailer auf YouTube, kleinem Laptop, ich muss sagen, gleich viel Spaß.
Grob.
Dann kann man zu anderen Zeiten noch was anderes machen.
Richtig. Dann kannst du im zweiten Fenster oder Monitor nehmen, wir noch Katzenbilder haben.
Ja, nur zum Beispiel.
Richtig.
Warum sind denn diese Bilder alle so dunkel? Nur damit man die komischen LEDs sieht, das finde ich ja furchtbar.
Ich finde das super cool, weil das Ding leuchtet.
Richtig.
Mhm. Überleg mal, es leuchtet.
Es leuchtet.
Es hat bloß 1000 Base Ethernet.
Okay. Das reicht, glaube ich. Reicht
ich will mehr Ethernet.
Mehr Richtig. Ethernet.
Mehr.
10 Gigabit über Kupfer.
1000 Gigabits.
Muss der um 13 HD-Streams gleichzeitig.
100.000 Millionen.
Ja, jetzt ist noch nicht geklärt, was macht man denn eigentlich mit so einem Ding? Also... Klar, irgendwie Filme gucken oder so, aber die bekommt man ja wahrscheinlich hier in Deutschland. Mit Google Play gibt es da wahrscheinlich kein Angebot.
Ja, du machst es dasselbe wie im Apple TV. Also gut,
du machst einen Jailbreak drauf, installierst
den. Nee, aber du kannst dann ja auch irgendwie deine Fotos, deine Oma zeigen auf dem großen Fernseher und so. Und du kannst dann irgendwie Musik dann an die aktiven Boxen übers Handy, kannst deine Musik ran streamen.
Und das funktioniert jetzt schon?
Also ich
habe das nicht
aber
gesehen.
Also der Apple TV macht das halt nicht. Ich denke, die wollen halt auch in die Richtung gehen.
So es Content hat Nearfield Communication.
Richtig, du kannst dann wieder ein Handy draufklopfen.
Nee, ich kann mir so vorstellen, du kannst dann da deine Kreditkarten ranhalten und kannst dann direkt abzocken.
Das wäre geil, ich will gerne einen Film kaufen, halten Sie Kreditkarte da ran.
Tschüss. Ich würde es auch so finden.
Das ist eigentlich geil. Dann musst du nicht mehr irgendwas einrichten, sondern einfach nur Kreditkarte. Und wenn ein Kumpel zu dir kommt und sagt, ich will einen Film sehen, dann sagt er, ja, das zahlst aber du.
Ja, heute wirst du damit bezahlen,
halt mal die Kreditkarte an den Ball, bitte. Ja, Lesefu, würde ich sagen.
Gehen wir direkt weiter.
Ja.
War es das denn schon von der Google I.O. oder gab es noch was anderes?
Gab es sonst noch irgendwas Interessantes? Nee. Bin gerade am Überlegen. Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, 7% aller Android-Geräte haben die neue Android-Version.
Ja,
also so. Nee, es sind schon 10.
Oh, 10 schon. Oh.
So schnell geht's.
Ah ja, richtig, die haben mit der Google I.O. ja irgendwie 1500 Geräte rausgegeben.
Aber das sind 3%?
Also mindestens.
Nee, glaube ich nicht.
Eher nicht.
10%.
Richtig. Ja, aber ist immer ein Thema.
Irgendwo kommen.
Schon lustig.
Ja.
Und
das war's.
Ach, das bin ich hier.
Oh, jetzt.
Doch,
fang mal an hier.
Der Lesefu. Client-Side versus Server-Side-Templating. Ah, ist grün, rot-weißer Partybus. genau, da geht's drüber. Ist ein ganz netter Blogpost darüber, was denn schneller sei, wenn man entweder die komplette HTML-Seite quasi auf dem Server zusammenbaut und dann die komplette gerenderte Seite zum Client schickt oder ob man auf dem Client einfach so ein bisschen JavaScript laufen lässt und dem JSON schickt und der Client baut sich dann quasi die Seite im Browser zusammen und wie sieht's denn besser aus und was ist denn schneller und da gab's ja immer so einen Hickhack, weil Twitter hat ja neulich, ganz früher hat ja Twitter gesagt so, ja, wir haben alles so ausgeliefert, aber jetzt haben wir umgeschwenkt auf HTML-Client baut das JSON zusammen, weil das ist viel besser und schneller und skaliert besser. Und dann haben sie sich aber, wie es Twitter immer macht, einfach komplett 180 Grad umentschieden und haben gesagt, ja, nee, das war jetzt, wir haben doch vor einem Jahr, was wir gesagt haben, stimmt nicht, wir machen das jetzt anders, dass wir volles HTML ausliefern und das ist besser und skaliert schneller und ist schöner und überhaupt.
Skaliert
und
härter.
Skaliert härter, genau. Das andere ist maximal retardiert und der Typ, der Ryan Florence, hat sich das jetzt mal komplett angeschaut. Irgendwie mit allen möglichen Browsern von IE7 bis iPhone 3G bis Safari bis Firefox und hat einfach mal so prototypisch was zusammengebaut. Und man sieht, Client-Side ist theoretisch fast schneller, aber und so weiter. Und wenn ihr die Auflösung wollt, durchlesen.
Ah, sehr gut.
Flighty.
Ich habe mal wieder einen Blogpost von unserem alten Bekannten Ilya Grigorik und da geht es dieses Mal um den Chrome-Netzwerk-Stack und er erklärt so ein bisschen, wie die so versuchen, die Latenz beim Browsen runterzukriegen und das ist ganz interessant, weil die machen da tatsächlich Statistiken oder sie halten sich Statistiken vor über die Seiten, die du am meisten abrufst und so weiter und fangen dann quasi schon an, intelligent vorherzusagen, auf welchen Link du als nächstes klickst.
Ja, das kann ja Cisco auch direkt machen dann, oder?
Was?
Das können die ja von Cisco dann auch direkt machen.
Ja, ja, wenn in deinem Browser machen die es halt tatsächlich so, dass die quasi Domains, auf die du wahrscheinlich demnächst klicken wirst und TCP-Verbindungen für Seiten, auf die du demnächst klicken wirst, schon pre-fetchen und pre-connecten, also fetchen von DNS-Einträgen und verbinden auf TCP-Ports oder ja, auf entfernte Hosts halt im Endeffekt. Und da ist schon so ein bisschen relativ gut erklärt, wie das da im Chrome funktioniert und wie das da mit der Interprozesskommunikation tut und so weiter. Das ist, fand ich ganz interessant zu lesen. Hm? Ja, mhm. Und zeigt auch so ein bisschen, wie was das so beim Browsen bringt. Da gibt es dann lustige Histogramme und so.
Ja, hm? Gute Sache. Der ja. Ilya, der macht Sachen.
Ja, der schreibt gute Blogposts, schon immer eigentlich.
Ja, immer. Jeder Einzelne ist besser als der Letzte und der steigert sich quasi in einen
unendlich,
unendlich guten Blogpost.
Jedes Mal.
Mit Bildern.
Mit Bildern.
Einer, der auch viel Bilder hat, war der Elaine Wary oder die Elaine Wary, keine Ahnung, war ein oder eine Projektmanager oder Projektmanagerin bei Mibo. Da haben wir irgendwie neulich drüber geredet. Und die haben ja am Anfang irgendwie so krassen JavaScript-Sachen gemacht. Und die Elaine war da auch ein bisschen besorgt, weil sie keine JavaScript-Programmierer finden konnten. Hallo. Und genau. Dann hat die sich so ein bisschen überlegt, ja, wie könnte man denn JavaScript-Programmierer finden? Und hat dann erstmal so Recruiter versucht und schildert da so ein bisschen ihre Erfahrung mit Recruitern, dass Recruiter zum Beispiel irgendwie, wenn sie für dich arbeiten, dann bieten sie dir irgendwie jemand an, aber tun gleichzeitig alle Leute in deinem Team irgendwie anmelden, ob sie dir irgendwie wegnehmen können. Sind also irgendwie doch recht komische Menschen. Und sie erzählt dann, dass sie quasi sich einen Fake-JavaScript-Developer ausgedacht hat. So müsste der sein, hat ein Resümee irgendwie in LinkedIn oder sonst wo eingestellt, hat gewartet, bis dieser JavaScript-Developer von Recruitern E-Mails bekommt, um dann rauszufinden, welche Recruiter eventuell gut für sie wären, weil die ja den gefunden haben, bedeutet, wenn viele finden, die da auch andere. Und erklärt halt so ein bisschen und ist echt interessant mal zu sehen, wie so das ganze Tech-Recruiting abläuft und was, also auch schön mit Graphen und Statistiken, wie die E-Mails gehalten werden, wie persönlich, wie stark da über die Firma eingegangen wird, was da wie erfolgreich ist und total gut. Recht großer Blogpost, recht interessant und schön zu lesen. Geht nicht so tief rein, kann man ruhig mal machen. Das.
Ja, Recruiter Honeypot. Das Thema Recruiter ist auch sowas, was wir mal getrennt besprechen könnten.
Ja.
Das ist schon eine interessante Spezies. Ja.
So, jetzt habe ich auch noch einen Lesefu. Und zwar Nigerian Scams are Hyper-Efficient Idiot Finders. Das ist die reißerische Name des Artikels. Besprochen wird hier ein Paper von Microsoft. Und zwar das Paper heißt Why do Nigerian Scammers say they are from Nigeria? Und es geht hier darum, was man tatsächlich auch nicht denken würde. Die Scammer schreiben dazu, dass sie von Nigeria sind, um das False Positive niedrig zu halten. Und das ist halt einfach schon abgefahren, wenn man sich das überlegt. Das heißt, sie haben, man denkt ja so, okay, das ist ja super bescheuert, die machen ja total viele Rechtschreibfehler rein und schreiben, sie sind von Nigeria und das ist ja super bescheuert. Wer würde denn darauf reinfallen? Und die Antwort ist ganz klar, die Leute, die auch potenziell Opfer sind von sowas.
Richtig.
Und das ist echt eine Einsicht, echt interessant. Das Paper ist auch ist nicht so super lang, sie haben auch irgendwelche komischen Graphen und
Aber das sagt echt aus, ja, wer so blöd ist zu glauben, dass jemand aus Nigeria eine E-Mail schreibt, der ist auch blöd genug zu glauben, was in der E-Mail drinsteht.
Genau. Also ist wieder ein Thema, kenne deine Zielgruppe. Genau. Mach sehr viele Rechtschreibfehler rein, dann kommt sie sich schon nicht so blöd vor und geben dir eher Geld oder so.
Ja, stimmt. Nee, und es ist wirklich so, weil sie wollen nicht, dass Leute auf den Link draufklicken, die keine potenziellen Kunden sind. Das heißt, sie haben ziemlich gerichtete Werbung.
Das ist toll.
Das Problem ist ja, man sieht an die E-Mail-Adresse erstmal nicht direkt, dass jemand ein Opfer sein könnte. Deswegen bewirft man erstmal alle mit E-Mails, aber dann filtert man danach, wie man die E-Mail quasi
wo
beschreibt.
Wo es halt hängen bleibt, ja.
Genau. Und man will nur, dass die echten, die True Positives quasi übrig bleiben und deswegen gestaltet man die E-Mails so. Also das ist halt schon echt absurd eigentlich, wenn man darüber nachdenkt.
Ja, richtig. Genau. Und wenn ihr euch dann immer fragt, wer ist denn so blöd und fällt da drauf rein, dann seid ihr nicht in der Zielgruppe.
Richtig, dann seid ihr keine Zielgruppe.
Schön.
Ja. Sehr gutes Paper, auch kann man noch mal lesen. Richtig. Oder einfach mal drüber fliegen, das reicht eigentlich auch schon.
Okay. Mimimi der Woche. Hab ich eins. Ihr habt keins, so wie es aussieht. Ja, ich habe gerade wieder XBMC eingerichtet, weil irgendwie mein Home-Server sich an dem Tag, als ich in die USA gegangen bin, auch direkt verabschiedet hat.
Der hat
irgendwie
einfach den Wort auch abschieden.
Das Dateisystem total verkrepelt. Irgendwie kam heim, habe mich gefragt, was denn los ist und irgendwie File too short, truncated, bla bla. Keine Ahnung, die Hälfte meiner SO-Dateien war irgendwie am Arsch. Nicht genau warum. Und dann habe ich gedacht, nee, kaufe ich jetzt eine SSD, eine kleine. Irgendwie noch einen Mediamarkt-Gutschein gehabt. Dann habe ich den dann aber auch gegen 60 GB für 50 Euro, nicht schlecht.
Ja, das ist ein relativ guter Preis.
Also eine SanDisk nicht mehr so scheiße ist. Und habe ich noch alles neu drauf gemacht, bin dann irgendwie auch von Ubuntu zu Arch Linux gegangen, erstaunlicherweise. Nee, andersrum, von Arch Linux zu Ubuntu.
Ja, hätte mich jetzt tatsächlich auch gewundert.
Nee, es war ein bisschen komisch am Anfang. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum, aber ich habe Arch installieren wollen. Und der ist dann nach dem Booten, ist er immer im Bootloader hängen geblieben und hat einfach nichts angezeigt, außer einen blinkenden Cursor. Also keine Fehler, gar nichts.
Kann sein, dass du ein 64-Bit-System auf dem... Nee. Gibt es ja gar nicht mehr. Nee, es gibt ja gar keine 32-Bit-CPUs mehr.
Richtig. Ja. Und das war, also die Lösung da war dann, dass ich einfach SATA von IDE-Mode auf AHCI-Mode umgestellt habe. Das war immer auf IDE und bisher ging's. Und dann ging's nicht mehr. Ich glaube, es gab irgendeine neue Grub-Version oder so, der sich da mal drauf. Ja, der ist dann einfach nicht.
Grub 2.0 ist erschienen.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Wahrscheinlich.
Vollversion, jetzt!
Vollversion, jetzt Freeware-Download auf Cine.
Nee, wahrscheinlich war das der Grund. Ich hab da nämlich irgendwann mal ein Update gemacht, weil ich mir gedacht habe, es geht ja okay.
Apropos Updates, ich will mal wieder
updaten. Ja, wenn ich dann neu gemacht habe, dann ist er einfach abgeschmiert, weil er irgendwie nicht ging. Und dann habe ich Ubuntu versucht drauf zu machen, das war genau dasselbe. Dann habe ich umgestellt, aber hatte Ubuntu noch. Und, naja, long story short, ich habe dann XBMC drauf gemacht, weil ich da irgendwie auf meinem Heimserver noch ein bisschen so Media Center laufen lassen will. Mimimi der Woche ist, dass XBMC immer 13%+ CPU braucht, die blöde Sau.
Ist einfach so, das macht's halt.
Er macht nicht. Also selbst im Startbildschirm war früher die Sache, dass er irgendwie auf der Xbox war das Single Thread und der das Ding einfach immer neu gerödelt. Das war okay.
Ja.
Und dann haben sie irgendwann so Dirty Regions eingeführt. Bedeutet, der sollte nur noch Sachen neu rödeln, die auch wirklich sich ändern. Bedeutet, wenn du im Startbildschirm bist und nichts passiert, dann sollte er eigentlich nichts machen. Scheint ihm egal zu sein. Bei mir ist er gerade immer auf 13% CPU. Ich habe es dann irgendwie nochmal die neuesten Git-Versionen drauf gemacht mit irgendwie VDPOW, was weiß ich was.
VDPOW-Bonus.
VDPOW. AMD Bitstream-Unterstützung, weil das ging auch nicht. Also er hat dann zwar gesagt, es ist enabled, aber es war einfach nicht enabled. Also er hat dann behauptet zu enable, aber es ging nicht. Und dann habe ich irgendwie die VDPOW-Version irgendwie runtergeladen.
VDPOW.
Dann, also selbst wenn ich irgendwie so 27p HD-Zeug, was weiß ich was abspiele, dann geht die CPU irgendwie auf 20% hoch. Und wenn ich dann einfach im Ausgangsbildschirm bin, immer noch 13%. Dann kannst du einen RSS-Feed ausmachen, das bringt aber auch nichts. Dann kannst du, selbst wenn der Bildschirm schon auf schwarzer Bildschirm ist, einen schwarzen Bildschirm habe ich. Nein, genau, auf jeden Fall, falls es noch jemand... Damals Counter-Strike, nein.
Doch, also das war schon echt lange her.
Ja, das ist hart, ne? Das war irgendwie, wo der Körper im Mediamarkt anruft, der Sachse und dann schreit. Nee. Genau, auf jeden Fall, selbst mit dem schwarzen Bildschirm zieht er 13% CPU.
Das macht halt, es rechnet Pi aus in der Zeit, ganz einfach.
Ja, er denkt.
Und außerdem darfst du einfach nicht auf die CPU gucken. Du sollst gucken, kann ich meinen Film angucken? Ja? Nein? Dann funktioniert's oder auch nicht?
Der rechnet einfach Bitcoins.
Der rechnet Bitcoins.
Bitcoins ist ja auch geil, ist so ein Open Source, keine Ahnung, Dings, Cinema-System, HTPC, Software-Gedöns auszuliefern, wo einfach ein Bitcoin-Client mit drin ist, der dann für dich meint.
Ja.
Richtig, HTPC ist HTPC. Ja. Da kann man aber gar nichts sagen gegen.
Ja, und ich meine, die haben ja auch meistens irgendwie Grafikzeugs drin und das kannst du ja dann quasi direkt nutzen.
Genau.
Läuft das Ding halt immer auf 70 Grad, aber ich meine, hey, fuck that shit.
Richtig.
Wenn's so oben einschmilzt, dann musst du halt aufpassen.
Richtig. Das hast ja den Cube, der normalerweise immer noch ein bisschen Platz hat nach oben.
Genau.
Das ist eine gute Sache.
Auf jeden Fall, genau, ich mache wieder gerade Updates. Noch ist nichts explodiert, aber ich habe irgendwie neue Grafiktreiber und ich habe ein bisschen Angst, dass es dann mir dann um die Ohren fliegt, wenn ich reboot, deswegen einfach nie wieder reboot.
Nicht
reboot.
Ja, okay, dann Pix.
Nimm nicht den Punkt 16, der unterstützt nicht alle Grafikkarten, den FGL.
Ich meine hier auf meinem Computer gerade.
Ja.
ATI? AMD.
Nee, ich habe kein ATI, ich habe ein Intel.
Warum?
Hast du nicht gerade ATI 9 ja. Treiber gesagt?
Ja. Nee. Oh, doch, dann habe ich mich versprochen und ich meinte Intel Treiber. Und ja.
Ja, AMD hat die machen jetzt irgendwie die alten, haben sie irgendwie rausgenommen in der eigene Treiber gedönt.
Damit sie den neuen XOC unterstützen oder was? Ja, keine Ahnung. Nee, immer noch nicht wahrscheinlich.
Machen alles anders. Pix!
Oink.
Oink. Wakefu, dann stehen zuerst so much pun.
Das meins. So much pun, die pun animals.
What the fuck?
Guck's dir einfach
funny
an.
Puns. Funny puns, punsy muns. Pun animals.
Oh Gott, wenn ich jetzt lese, ist.
Okay.
Das sind lustige ja. pun ja, animals.
Ist auf jeden Fall sehr gut. Wortspieltiere. Okay. Ja.
Wortspieltiere.
Ja,
danke.
Don't listen to him. He's lying.
Das ist unbearable.
Unbearable.
Indeed.
Oh, it's making my voice hoarse. Sehr gut.
Awkward.
So schlecht.
Ich find's gut.
Okay, machen wir aber weiter.
Fitbit. Ich hab so einen kleinen Nupsi.
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 Drück mal drauf.
Nupsi, ich drück mal drauf. Dann sehe ich hier so.
Hat der GPS?
Nein.
Das ist ein Scheiß.
Okay, richtig. Kann man nicht brauchen.
Fitbit ist, mir war irgendwie langweilig. Und dann habe ich mir so.
Hast du mal wieder im Internet geshoppt, ja?
Tut mir leid. Nee, da war ich in den USA und der hat irgendwie so unschöne Versandkosten, habe ich gedacht, muss ich mal. Fitbit ist so ein kleiner, ich würde sagen, USB-Stick, großer Nupsi mit so einer Klemme da drin. Das kannst du irgendwie in den Gürtel klemmen oder als Frau an den BH, sagen sie immer. Weiß nicht wie, das sieht dann komisch aus, aber egal. Auf jeden Fall ist das ein Schrittzähler. Und was er macht, ist, er zählt erstmal, wie viele Schritte du genommen hast, was ganz nett ist. Er zählt dir, wie viele Treppenstufen du gegangen bist. Wie viele Kilometer deine Schritte circa sind. Er hat so eine Active Score, bedeutet, er hat ein Gyroskop da drin, nicht nur ein Pedometer, sondern ein vollwertiges Gyroskop. Der sagt dann, wie aktiv du an dem Tag warst, wie viele Kalorien du verbrannt hast. Und das ganze Ding ist natürlich so grandios, dass es sich mit meiner WLAN-Waage synchronisiert. Beidseitig. Bedeutet, die WLAN-Wagenseite kann den Fitbit und der Fitbit die andere und gegenseitig und überhaupt.
Und dann doppelt Bonus.
Und dann kann ich jetzt korrelieren, wie mein Gewicht aussieht, wenn ich wie oft mich bewege und ist so ein kleiner Nupsi, da gibt es so eine hässliche Mac-Anwendung, die eine neue Netzwerkverbindung installiert und irgendwas in Windows, das sicher noch schrecklicher wird. Und auf Linux gibt es die Libfitbit. Das ist ein Python-Dingens, muss also gut sein.
Quasi ist schon fertig.
Ist quasi schon fertig.
Ist auf GitHub. Ist auch für GitHub. Immer fertig.
Ja, genau.
Da und dann kannst du es, also wenn du Python hast, dann kannst du es ja quasi direkt in dein Graphite reinwerfen.
Richtig, könntest du.
Könntest du schauen, wie die CPU-Temperatur irgendwie korreliert mit deiner
Bewegung.
Weil wenn du irgendwie gerade viele Sachen machst, ja, auf deinem Computer, dann weißt du, du bewegst dich nicht viel und das kannst du dann direkt korreliert sehen.
Richtig, wenn ich bewege, machst du Wind und dann ist die CPU auch kälter.
Ja, zum Beispiel.
Klar. Und auf jeden Fall, also das Libfitbit kann erstmal das Zeug auslesen. Das ist so ein RF, also der synkt auch irgendwie, ohne dass ich irgendwo hinstecken muss.
Nein.
Ja. Ich hätte gedacht, dass du da früher drauf anspringst. Ich hab den Satz angefangen mit, ich habe ein kleines Dingsi und da lacht er irgendwo nicht und jetzt bei Wireless Sync, ohne dass man ihn wohin stecken muss. Das ist ein bisschen langsam. Auf jeden Fall, genau, hat eben so ein ANT, ich weiß nicht, was für ANT steht, aber es ist irgendwo ein Funkstandard. Der kann auf jeden Fall, den habe ich jetzt auch an meinen Home-Server einfach dran geklöppelt. Bedeutet, wenn ich da irgendwie in 15 Meter Umkreis bin oder so, dann kann der da Wireless Syncing mitmachen. Bedeutet, ich muss eigentlich den auch nirgendwo irgendwie anstecken, draufklicken, sonst was, sondern der synkt einfach. Libfitbit, ganz nett, wenn es einen interessiert, kann man so Sachen mitmachen.
Härter korrelieren.
Ja, jetzt wissen wir auch, warum du nicht dick geworden bist da drüben.
Den habe ich erst am Ende mir gekauft. Ach, traurig. Aber ich fühle mich jetzt jeden Tag schlecht, wenn ich nicht mindestens 10.000 Schritte gelaufen bin.
Ja, solltest du auch.
Und das ist, konditionieren ist ja die Hälfte eigentlich. So, ne?
Ja, einfach, mindestens.
Du musst dich immer schlecht fühlen. Dann und machst du Sachen.
Wenn du läufst, hörst du auch neue Podcasts.
Richtig. Ach, auch gleich noch. Ja, Snap Judgment. Ganz interessant habe ich eigentlich. Eigentlich habe ich ja alle Podcasts schon gehört irgendwo.
Für immer.
Aber Snap Judgment ist auch so ein Public Radio Geschichte.
Ist NPR, oder?
Nein,
nicht?
Ich glaube nicht nur Public Radio, PBR oder Public Radio Broadcast, sonst was, PB, sonst was.
Die Webseite ist ja schon ganz schön hässlich.
Ist schon ganz schön hässlich, ist auch auf Soundcloud irgendwie hochgeladen, glaube ich, so wie es aussieht. Ja, doch.
Ja.
Aber die machen so ein bisschen Geschichten wie This American Life, also auch so Themendinger. Auch so ein bisschen moderiert, recht professionell produziert. Ist ganz unterhaltsam, wenn einem der Podcast-Stoff mal ausgeht. Snap Judgment Podcast, gute Sache.
Ich meine, ich habe irgendwo gesehen, dass das NPR wäre, aber ich könnte mich auch täuschen.
Ray Fiddle. Gesundheit.
Ihr kennt ja alle dieses
Jazz-Fiddle
zum Beispiel, oder wo man einfach so Dinge eingeben kann und dann wird es im Browser evaluiert und das ist genau sowas. Allerdings für reguläre Ausdrücke. Und dann werden die auch schon schön gesyntax-highlighted und man kann unten einen Text eingeben und der wird dann auch gehighlightet auf die Dinge, die da gerade matchen.
Welchen Dialekt spricht das?
Der kann JavaScript, Ruby und .NET reguläre Ausdrücke. Und
keine Perl?
Ich glaube, sind die gleichen
wie bei Ruby. Ich wollte dich auch gerade sagen, das ist, glaube ich, Ruby.
Ja. Mhm.
Ja.
Genau, und dann, man kann halt hier auch noch sagen, ich möchte hier irgendwie alle und ignore Case und so weiter und kann dann irgendwie noch Tags vergeben. Und das ist eigentlich ganz nett, wenn man mal öfters mit regulären Ausdrücken um sich wirft, dann kann man einfach mal gucken, was denn da so am Start ist.
Funktionieren.
Und muss die nicht direkt irgendwo einprogrammieren, sondern kann die einfach mal im Browser testen.
Schön, mit regulären Ausdrücken
um oder sich einfach
werfen. Ja. Ach. Ja. War übrigens NPR, also nicht von NPR, aber die NPR. Lizenzieren an Member Stations von NPR. Und es gibt auch irgendwie einen npr.org Podcast-Link. Tunnler, ganz nett, ist so ein DNS-Geo-Dingens, wo du irgendwie Netflix, CBS, Hulu außerhalb der US gratis anschauen kannst. Also da gab es ja schon so einen Service neu für $5.
Ich glaube, Mark hat irgendwie so ein paar Spezialhobbys. Das eine ist E-Mail-Hoster wechseln und das andere ist irgendwie
Tunnel-Provider ausprobieren.
Richtig.
Aber Tunnel-Provider
VPS kaufen, VPNs aufsetzen.
Aber die sind auch so billig.
Block-Provider migrieren.
Oh ja.
Also Block-Anbieter migrieren, das ist so, was ich halt mache.
Also eigentlich migrierst du nur.
Ja, richtig. Und dann alle Sachen, die aus mir rauskommen oder die ich mache, messen.
Alles, was
Schweiß und Schritte.
Alles, was aus dir rauskommt, messen.
Die Energie quasi.
Dieses Gewicht messen einfach von den Exkrementen, die du quasi erzeugst.
Richtig.
Und so praktisch.
Richtig.
Ja. Toll.
Ja. Migrating Feces.
Richtig. Ja.
Finde ich super. Und wie funktioniert das?
Den lässt das DNS-Server ein, soll es nicht für alles machen, hast also so normalerweise so DNS-Switcher-Dinge, so klick-klick sagst und dann hast du einen DNS-Server.
Okay.
Und die haben einfach eine Liste von den DNS, also den IP-Adressen oder den DNS-Servern von irgend so Geo-IP-Anbieter-Menschen. Also irgendwie dann heißt es, Hulu hat dann wahrscheinlich irgendwie so geolocation.hulu.com, wo die quasi ihr Server steht, der rausfindet, wo du herkommst.
Mhm.
Und die leiten einfach diese URL auf ihren Server um, da steht irgendein Squid in den USA dann eben für Hulu, der das Ganze an Hulu weiterleitet. Und Hulu sagt dann, du bist Amerikaner. Und erstaunlicherweise, sobald du diesen Check durchgegangen bist,
ist das egal,
dann kriegst du die Stream-URLs. Und die Stream-URLs sind nicht gegeolocated, sondern die kannst du live schauen.
Super.
Und da kannst du dann, kannst es zum Beispiel...
Kann man auch bei Amazon...
Genau, du kannst es zum Beispiel in dein Apple TV eintragen, das Ganze, oder in deine Xbox. Die haben ja normalerweise nicht so viel Traffic, aber du kannst dann halt... Ich weiß nicht, warum das überhaupt mit dem Apple TV. Achso, Apple TV kann zum Beispiel Netflix. Bedeutet, du könntest dann US-Netflix schauen über deinen Apfel TV.
Brauchst du wahrscheinlich eine US-Kreditkarte, um Netflix bezahlen zu können,
ziemlich,
oder?
Ziemlicher Pain, ja. Du kriegst in Supermärkten, wenn du irgendwelche Leute in den USA kennst, gibt es Netflix-Karten, wo du also prepaid-mäßig kaufen kannst.
Also so wie diese iTunes-Codes.
Genau, oder richtig. Sowas, das gibt es zum Beispiel und dann kannst du auch irgendwie Prepaid-Karten aus den USA.
Wie sehen deren Terms of Service aus?
Also, gar nicht.
Haben die nicht.
Ist gratis. Die sagen halt, wir versuchen es.
Ja, nee, es geht ja darum, dass sie dann quasi auch alle DNS-Queries von dir sehen.
Ja, und?
Nee, also es kann ja auch sein, sieht dass ja sie cool sagen, wir ficken dich super hart ins Knie, wenn du irgendwie auf YouPorn gehst.
Nee, die sagen, die drosseln dich mit der Zeit. Also wenn du irgendwie zu viel DNS-Queries über die machst, dann machen die einfach irgendwann mal langsam.
Mhm.
Weil die sagen halt, also so Hulu und so ist alles okay, aber wenn du zu viele externe machst, wo wir eigentlich nur durchleiten, dann machen wir die irgendwie nach 10 Minuten langsam oder so. Bedeutet, du solltest die echt nur nutzen, wenn du sie auch wirklich brauchst.
Mhm. Das heißt, es ist dann doch ein bisschen schwieriger für so dein Appetit oder sowas zu benutzen. Weil du musst dich ja ständig dann erinnern.
Sie haben einen in der Schweiz. Mich würde mal interessieren, ob da Zattoo drüber geht, dieses Online-Fernsehen-Geschichte. Also ich habe jetzt irgendwie noch nicht lange gesucht.
Zattoo ist auch schon echt alt.
Ja, mhm. Richtig, aber es funktioniert
das,
wohl
das immer hatte noch. Hatte früher irgendwie einen BitTorrent-Client eingebaut. Ich weiß nicht, ob die das immer noch haben.
Mhm. Auf jeden Fall, es gibt, keine Ahnung, sie haben es für Android, wo sie dann auch irgendwie Pandora und so Sachen darüber laufen lassen können. BBC Live kannst du anschauen. Oh, und schön. Sie haben halt echt scheinen nette Leute zu sein einfach. Die sagen, ja, wir haben irgendwie 5 Server, die sind alle irgendwelche dreckigen VPS oder so. Und die machen ja echt kaum Traffic. Also die leiten ja nicht die Videos weiter, sondern die leiten ja echt nur die Geo-Sachen weiter. Und ja.
Apropos Tunneln.
Ja.
Mein Pick für diese Woche ist Iodine oder Iodine Demon.
Ja.
Das ganze Paar ist ermöglicht es dir über DNS irgendwie Traffic zu tunneln, und zwar allen TCP oder UDP Traffic. Mhm. Und das Ganze, wenn man sich das so anhört, ja, denkt man so, ja, das ist nicht so die super coole Sache, aber wenn man dann mal wirklich in irgendwo im Netzwerk ist, wo dann wieder gesagt wird, ja, du musst dich hier irgendwie bei McDonald's einloggen oder du musst irgendwie erst Hotel-Wi-Fi, genau, du musst hier
Flughafen-fucking-Wi-Fi.
Genau, alles zum Beispiel aber auch, wo ich letzte Woche war, auf der Cruise, auf dem Schiff, wo die ja super unendlich teures Wi-Fi haben, wenn du es irgendwie wirklich haben willst. Mhm. Dann hat man da die Möglichkeit oder hat man dann eine Chance, wenn man es darauf anlegt, Wi-Fi, echtes Internet zu bekommen, ein bisschen langsam halt, aber halt echtes Internet ohne irgendwie Shit dazwischen, über DNS.
Ja, ja. Und du kriegst so, ich glaube so ISDN-Geschwindigkeit kriegst du, glaube ich, im Endeffekt drauf. Also ich habe es auch mal benutzt, habe ich es immer so 10, 16 Kilobyte pro Sekunde oder so gekommen.
Ja, also ein Mbit sagen die hier auf der Webseite.
Also reicht zum Chatten und zum bisschen vielleicht
E-Mail
leicht oder auf E-Mail News. Ja. Genau, auf einen Server mit SSH einloggen ist auf jeden Fall, bin ich Schlimmeres gewohnt, auf jeden Fall von UMTS, wenn man mit der Bahn fährt zum Beispiel.
Ja.
Und das ist halt schon echt cool und das funktioniert echt erstaunlich oft. Ich hatte das jetzt ein paar Mal noch, wo ich irgendwie in Netzwerken war. Es gibt auch einen Windows-Port für Iodine, wenn man da halt irgendwie andere Sachen vorhat. Wer weiß.
Ja, es ist ein bisschen alt, also irgendwie 2010 zum letzten Mal irgendwas aktualisiert worden. Geht aber schon. Ist
gut genug auf jeden Fall.
Also. Ja, ist halt, brauchst du wieder irgendein Tantap-Device.
Ja,
klar. Es wäre schön, wenn es im User-Space irgendwie so laufen würde, wie Tink oder so. Tink macht User-Space.
Die machen alle
Tantap-Devices. Mehr oder weniger. Na ja, gut, nee, die brauchen ein Tantap-Device.
Stimmt. Also ich kenne keinen Tunnel-Service außer SSH, der wirklich richtig cool
Tunnel zockt. Ja, und wenn man SSH halt auch als VPN einsetzen will, dann braucht man da halt auch ein Tantap-Device.
Richtig. Also ja. sobald du irgendwie was mit deinem Netzwerk schaffst.
Soxproxy könntest du machen.
Wie das meinte ich ja. Also das ist so das Einzige,
also das würde mir halt reichen, wenn so einen dynamischen Soxproxy aufmacht, dann kann ich ja alles schlimmstenfalls durch einen Proxy-Chains oder sowas ja.
Genau. Also was ich da zum Beispiel gemacht habe, ist Iodine und dann da ein Soxproxy, weil dann geht da auf jeden Fall alles. Mhm. Dann muss ich mich nicht mit den Routen kümmern, dass da wieder durchgerufen wird und dann musst du nicht aufpassen, dass dein Standard-Gateway immer noch erreichbar ist, aber du willst ja eigentlich alle anderen.
So habe ich es auch gemacht. Du kannst im Endeffekt ein SSH machen und dann ein Soxproxy aufmachen und dann den quasi in deinem System.
Richtig, übertragen. Wobei dann natürlich auch wieder dann SSH über DNS, über TCP, über DNS.
Das Langsame ist da halt.
Also ich glaube, der Overhead durch SSH, der ist da vernachlässigbar.
Genau. Richtig.
Dafür hast du dann halt noch Krypto-Zeugs und was ja immer ganz nett
ist. Gibt leider keine fancy Clients, also musst du halt alles Kommandozeile. Ich meine, geht, aber.
Iodine gibt es, glaube ich, als Bund unter Windows, aber.
Ja. Leider unter OS X nicht.
Ja, aber also das braucht man auch nicht, das ist nicht so viel Magic, die da passieren.
Ja.
Achso, genau, sie haben noch ein Passwort, also das heißt, es ist nicht ganz Plaintext, was da durchfliegt, sondern AES. Glaube ich, ein bisschen was verschlüsselt.
Kannst, ja.
Cool. Mm-mm. Genau, aber cooles Teil auf jeden Fall. Und wenn ihr mal die Chance habt, dann einfach mal ausprobieren. Mm.
Ja, also gerade für Flughäfen ist es zum Beispiel nett. Ja,
genau. Überall, wo man sich so einloggen muss, weil.
Überall, wo so Nazi-Paywalls stehen.
Genau, also die Sache ist halt, es wird halt immer der ganze HTTP-Traffic geblockt, aber DNS-Traffic, weil ich weiß
nicht. DNS geht meistens durch.
Ich weiß halt auch nicht warum, weil eigentlich könnten die ja sagen: Ja, ihr Fucker, benutzt einfach unseren DNS-Server. Und dann könnte man halt da auch, dann müsste man wieder dann wäre der ein bisschen weiter. Mhm. Das heißt, du müsstest auf das Update warten von dem DNS-Server und so und das wäre halt schon langsam.
Ja, was man da bräuchte, wäre so ein System, was dynamisch ist und quasi irgendwas UDP auf Port 53.
spricht, aber man könnte ja zum Beispiel auch einen OpenVPN auf Port 53 UDP laufen lassen. Das sieht dann zwar, wenn du die Package Packet Inspection
machst. Das geht darum, die Weiterleitung zu machen. Also selbst wenn du den lokalen DNS-Server benutzt, würde ja, der richtig. Lokale ja an deiner, also du brauchst eine Domain, und du musst dann einen Wildcard CNAME oder sowas
Ja, eintragen. Nee, aber was ich meinte, bei manchen ist die Firewall auch ein bisschen retardiert eingestellt, sodass quasi
Port
53 auf UDP einfach rausgeht.
Aber, DNS geht halt echt oft, also.
Richtig.
Was man machen könnte, wäre ein Fallback, dass du dann quasi erst probierst, mal mit VPN rauszugehen und dann DNS-Tunnel machst.
Was er wirklich ausprobiert, ist, er probiert, wie viel Platz hat er in der DNS-Query und macht dann halt so ein bisschen ausprobieren.
Richtig. Und der macht es halt so, dass du quasi einer von deiner dir gehörenden Domain, da leitest du quasi auf deine VPS das Ganze weiter und sagst, das ist der Name-Server, glaube ich, dafür.
Ja.
Und dann packt der quasi irgendwie in die URL, encoded oder weiß nicht, dein was auch immer was.
Ich also glaub,
der packt die große URL ran und dann in den Teil vom DNS-Paket, der irgendwie variable Länge hat.
Genau, da macht er dann den restlichen Kram rein.
Genau, so du schickst quasi unendlich viele DNS-Anfragen.
Richtig.
Was, also gute Systeme könnten da auch sagen, nee, so nicht. Ja. Aber,
das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.
Nee, es lohnt sich auch nicht, das
einzubauen. Also entweder das funktioniert überhaupt nicht.
Die fünf Leute, die das wirklich benutzen, irgendwie TCP über DNS, die haben es dann auch verdient. Das ist auch
vernachlässigbar. Genau, die haben es, würde ich auch sagen, die haben es auch verdient. Deswegen, wenn ihr sowas haben wollt, dann habt ihr es auch verdient und wenn ihr es benutzt, dann eh.
Okay, Richard Phillips Feynman. Ja, ich habe heute zwei uralte Videos. Das eine ist eine Dokumentation über Richard Feynman, den bekannten Astrophysiker. Der hat auch einen Nobelpreis gewonnen und war unter anderem bei der Untersuchung der Challenger-Katastrophe mit dabei. Und das ist, finde ich, eine super interessante Doku, weil der da, also es zeigt quasi so die letzten Mühen, bevor er gestorben ist, in ein Land reinzukommen, was damals noch in der Sowjetunion lag, nämlich Tuva. Der hat als Kind mal irgendwie von dem Land namens Tuva gehört, das war mal selbstständig, hat dann irgendwann zur Sowjetunion gehört und der hat quasi so kurz vor seinem Tod mit einem Freund so quasi aus, mehr oder weniger aus Neugier und aus Spaß versucht, in dieses Land reinzukommen, weil er es einfach mal besuchen wollte und mal wissen wollte, wie denn Tuva so ist. Und das ist so eine Dokumentation über ihn und ich finde, er ist eine interessante Persönlichkeit und die Dokumentation ist eigentlich ganz amüsant. Ist jetzt von der Videoqualität nicht so super, weil das halt Videomaterial aus den 80er Jahren ist, aber hey, ich habe es ganz angeguckt und ich fand es durchaus unterhaltsam. Geht so knapp eine Stunde, 55 Minuten.
Ah, ist sehr gut.
Ja. Genau, Marc.
Richtig, Get Pocket war das, ne?
Ja. Read it later.
Ja, ehemals Video Later, jetzt Get Pocket.
Deswegen kann man es nochmal picken.
Aber warum?
Instapaper geht mir tierisch auf den Sack mit Videos, weil sie es nicht anständig unterstützen.
Okay.
Und ich will ein Dingens haben, wo ich alles sehen kann. Die haben einen guten iOS-Client, das ist okay, den kann man benutzen. Da kann ich auch auf dem iPad, ist alles gratis. Also irgendwann, wenn die sich Geld wollen, dann gehe ich halt wieder. Aber er synkt auch mit Pinboard wunderbar bei mir. Ich kann nach wie vor mit E-Mail hinzufügen, über einen Client, sonst wo, haben ein schönes JavaScript-Dingens. Und es ist halt, also die UI ist halt im Gegensatz zu Instapaper echt schön. Da kriegst du irgendwie hier auf My List und dann kannst du...
Ja, ich weiß. Ich hab das ja früher auch benutzt, als es noch Read It Later hieß.
Als es noch nicht cool war.
Ja, vielleicht.
Richtig, er kennt dann halt auch so Sachen wie Vimeo und dann kannst du hier irgendwie direkt draufklicken.
Also die Kindle-Integration ist halt bescheuert. Also im Gegensatz zu Instapaper kann die Kindle-Integration von Pocket halt nichts.
Richtig, ich hab irgendwie Kindle schon...
Ja.
Nicht mehr benutzt.
Ja, also ich benutze halt ein Kindle ständig und eigentlich als Hauptlesedevice und einfach mit einem Link, wo eine ID angehängt ist, Artikel als gelesen oder als Favorite markieren zu können, das ist einfach super cool.
Das stimmt natürlich. Das Schöne ist halt hier, also wenn ich draufgehe, kannst du irgendwie entweder nur die Artikel sehen und dann hast du so ein kleines Preview-Bildschirm und das ist alles sau schnell und die Videos sind dann auch gut.
Ja, den Client, den habe ich damals sogar tatsächlich gekauft, als er noch Geld gekostet hat.
Mm.
Ich habe den auch noch irgendwie auf dem Telefon, aber ich habe das schon seit Ewigkeiten nicht mehr
benutzt. Mich hat der Instapaper-Client, der wurde irgendwie immer hässlicher, fand ich, der dann irgendwie von dieser normalen Liste, hat sich irgendwie eine eigene gebaut und hat irgendwie stundenlang drüber abgekeult, wie toll das doch sei, dass er eine Liste gebaut hat. Und, So nicht.
Also jedem das seine. Ich finde Instapaper, gerade weil ich es hauptsächlich auf dem Kindle benutze, immer noch ganz cool.
Genau, das Pocket kann man sich mal anschauen, ist nicht von Marco Arment, aber trotzdem gut.
Flydi, dein zweites Video.
Genau, mein zweites altes Video ist ein Vortrag von John Cleese, in dem er sehr viele Lightbulb-Witze macht, also so Glühbirnenwitze.
Und da redet er über Kreativität und wie man es schafft, kreativ zu sein oder wie er kreativ arbeitet. Und macht nebenher immer, im Laufe dieser Stunde oder was, wie lange der Vortrag geht, macht er, glaube ich, so 30 oder 40 Glühbirnenwitze.
Wie viel?
Ich glaube, so 30, 40 rum. Okay. Also es ist schon amüsant und John Cleese ist auf jeden Fall ein super cooler Typ und ich fand den Vortrag toll.
Richtig.
Genau. Ja. Und
dann?
Mein, jetzt,
ach so,
vergiss mich nicht schon wieder.
Ja, dann sag mal was.
Mein letzter Pick für diese Woche ist der Wikipedia-Artikel zu Krawattenknoten.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Wenn man mal wieder bei Oma in der guten Stube sitzen will,
ja, noch nicht und mal da wahrscheinlich muss. Wahrscheinlich noch nicht mal da.
Der Merowinger.
Also, ich finde es ja krass, es gibt ja unendlich viele Krawattenknoten, aber in dem Artikel sieht man eigentlich, dass sie alle absolut identisch sind und dass da irgendwie nur eine Schlaufe links oder rechts oder oben oder unten mehr ist und dann bam, ist es auf einmal irgendwie four in hand oder halber Windsor-Knoten.
Das ist doch toll.
Und wegen dem Artikel bin ich fast zu spät zur Bahn gekommen, deswegen wollte ich den jetzt mal ansprechen. Ich hab mir den jetzt angeguckt und so.
Schon, also ich, ist schon eine geile Sache, ja.
Krawatten.
Krawattig.
Krawattig.
Und wie man die bindet.
Ja, und es ist, also eigentlich, und dann gibt es dazu noch irgendwie Mathmagik da unten, was irgendwie noch was dazu sagt. Und deswegen muss es automatisch besser sein.
Es muss automatisch sein. Eine Million Mal besser.
Also, wenn ich eine Krawatte kaufe, dann lasse ich die immer gleich da binden, wo ich sie gekauft habe.
Nicht
dann,
wirklich, oder?
Natürlich.
Du hängst sie gebunden in den Schrank.
Ja, natürlich.
Ingo, du gehörst so hart erschossen.
Was macht
du hast Frau? Doch jetzt diesen Krawattenknoten-Artikel.
Ja, du hast doch eine Frau. Warum? Die kann die keine Krawatten binden?
Erstens habe ich die noch nicht so lang und zweitens...
Genau, das ist erst die nächste Stufe nach der Ehe dann.
Ach so.
Ja, da muss man erstmal hinkommen. Erstmal World of Warcraft durchzocken.
Dann, und dann zum silbernen Hochzeitstag geschenkt. Ich kann jetzt Krawatten binden. Ich so, yes.
Yeah.
Zweitens, Laden wie oft brauchst du das wirklich? Also ich meine, die vier Krawatten, die ich habe, die liegen alle gebunden im Schrank.
Du kannst alle Krawatten neu binden und du kannst dir die neuen Möglichkeiten
aus... Warum würde ich das wollen?
Weil du diesen Artikel bei Wikipedia gelesen hast.
Weil du einfach so eine innere Leere hast, wenn du keinen Merowinger im Schrank hast.
Genau, oder du denkst dir, oh shit, jetzt brauche ich aber einen Hannoveraner.
Ja, oder du kriegst eine Einladung zum Bundesdeputantinnenball und dann sagen die Ingo, keinen doppelten Windsor. Und du schaust dann in den Schrank und dann schaust du nach und nein, oh shit, ich habe nur doppelte Windsor.
Dann muss ich mir doch einen Victoria-Knoten machen.
Ja, dann gehe ich zur Not ohne.
Ich glaube, du kommst da nicht rein damit einfach.
Kommst du nicht rein. Okay, und das war's auch für diese Sendung. Ihr kommt hier nicht raus.
Doch.
Wir verdampfen hier gerade. Also wir sind quasi schon zum Teil raus.
Raus transpiriert.
Ja,
auf jeden Fall ein kleiner Teil von uns ist nicht mehr hier.
Ist nicht mehr unter uns.
Zumindest sobald wir die Tür aufmachen, ist der nicht mehr da.
Der Mief ist nicht mehr unter uns, der ist jetzt über uns.
Gut, das war's. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Versucht nicht zu verdampfen.
Genau, versucht nicht zu verdampfen.
Oder euch mit Krawattenknoten zu strangulieren.
Genau, versucht einfach nicht zu sterben, ja. Das ist
richtig, versucht einfach nicht zu sterben, denn man kann alles kaputt machen.
Genau. Schöne Schlussworte, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschö.
Ciao.
Tschüssi. Ach ja.
Shit,
habe ich schon erwähnt, dass so Freunde von mir mittlerweile schon in der Lage sind zu korrelieren, wann ich scheißen gehe, je nachdem,
wann du twitterst oder was?
Nee, normal.
Ja, ich schwärme auch immer blöde mit den Scheißdingen.
Ah, okay.
Normalerweise immer,
wenn ich gerade Artikel lese und die als Favorite markiere, dann werden die nach Twitter rausgehauen von Instapaper und jedes Mal, wenn dann auf Twitter Instapaper-Artikel auftauchen, sitze ich meistens auf dem Klo.
Sehr gut.
Was haben
Sie
denn gekauft?
Ja,
so. Guck mal hier mit den Kassetten. Ja, ich sehe aber nicht. Scheiße hier.
Dann können Sie doch mal hier.
Ich krümme wohl noch immer dorthin oder was? Mit der Scheiße hier. Wie geht denn das?
Was haben Sie denn vom Videorekorder?
Sonny! So, wo ist hier vorne und hinten?
Sonny.
200 Puls habe ich. Bald.
Bald.
Scheiße. Mit der Scheiße hier.
Scheiße mit der Scheiße.
Komm, sag es.
Ich komme nicht her.
Sag es.
Schwarzen Bildschirm habe ich! Einen schwarzen Bildschirm! Ein ganzes Wochenende! Scheiße!
Ja, das ist die guten.
Oh Gott. Das ist auch schon so alt, das ist bestimmt schon 5 Jahre.
War, die Counter-Strike Sounds ist, oh, Counter-Strike Sounds auf SoundCloud.
Die beste. Ich kann euch von
machen.
Kannst du auch selber wieder anmachen.
Die besten Sounds
aus. Aber wenn ich dich so ausschalte, kannst du dich nicht anmachen.
Aber eigentlich könnten wir dich trollen.
Ich höre mich aber noch.
Bam, bam, bam.
Das war gut damals.
Das kannst du echt schön. Ich kann es hier auch, ich kann mich auch rausmachen.
Jetzt ist die App abgestürzt.
Tja, Noob, ey. Und dafür hast du $5 bezahlt, oder was?
Ja, bestimmt.
Ah.